gute Politik würde sich weitestgehend selbst abschaffen, also nicht gestalten.
Das also gestalten heißt herrschen.
Recht. Aber letzten Endes ist dieses politische System ja nur ein, wir sagen es ja immer wieder, so ein Selbstbereicherungssystem einiger weniger, die es erkannt haben.
In der Abstimmung nehmen wir den großen Scheißhaufen oder den mittelgroßen Scheißhaufen?
Oder nehme ich den Scheißhaufen mit Schokostreusel oder nehme ich den Scheißhaufen mit Sahne?
Die halten das echt für einen Markt. Wenn ihr noch weiter aufmuckt, ich überweise euch auch keine Steuern mehr. Mhm. Ihr könnt mich alle mal.
Nun ist es endlich wieder soweit.
Das Heckenduett.
Viel gute Laune und Heiterkeit.
Das Heckenduett.
Donnerstag. Nun ist es endlich wieder soweit.
Das Heckenduett.
Duett. Viel gute Laune und Heiterkeit.
Das Heckenduett.
Politik ist nicht die Lösung, das ist allen klar. Der Staat ist das Problem. Wir singen Tralala und tanzen Hopsasa. Wir wollen die Theke sehen.
Wir wollen die Theke sehen. Wir wollen die Theke sehen.
Nun ist es endlich wieder soweit.
Das Heckenduett.
Viel gute Laune und Heiterkeit.
Das Heckenduett.
Donnerstag. Nun ist es endlich wieder soweit.
Das Heckenduett.
Duett, viel gute Laune und Heiterkeit.
Das Heckenduett.
Wir spielen. Ja. Sieht gut aus? Ja, sieht gut aus.
Nun ist es endlich wieder soweit. Viel gute Laune und Heiterkeit.
Es wird nichts.
Muss mal überlegen, der weiß ja, das ist ja eigentlich ein kompletter Schlager, ne? Ja. Den muss ich ja fertig machen und da müssen wir ein Video von drehen, weiß ja, ne? Herzlich willkommen zum Dachtheken-Duett mit Sascha Koi
und Martin Mocharski.
Yeah, ja, es ist ja quasi Sommerloch, ne? Und trotzdem passiert so viel, ne? Glaubt man gar nicht. Ja. Und es ist ja nicht nur Sommerloch, es ist auch Sommerhitze, meine Damen und Herren, dass wir uns jetzt hier in diesem Raum befinden. Das ist körperliche Schwerstarbeit. Ich bin jetzt schon am Ölen.
Ja, ich auch.
Boah, das wird. Ich glaube, man muss viel heiße Getränke trinken dabei. Ich
hab kalte Getränke, Zimmertemperaturgetränke, wobei die sind ja auch heiß.
Wer ist heiß?
Die Zimmertemperatur.
Achso, ja, richtig. Ja, ich hab mir zwei Flaschen Wasser hier hingestellt aus dem Kühlschrank, aber sobald ich dazu komme, die zu trinken, ja, ich weiß nicht. Ich glaube, die werden dann schon wieder handwarm sein, denke ich mal. Ja, wie gesagt, viel ist passiert. Wollte mal ganz kurz eine kleine Rückmeldung geben. Der Stammtisch letzte Woche in Grevenbruch, das war ja also absolut krass. Das war ja phänomenal, muss man sagen.
Das war groß und artig.
Es waren, ich habe es mal so grob überschlagen, so um die 50 Leute waren da. Ich war selber absolut überrascht, dass das in der Ferienzeit überhaupt möglich ist. Also viele Leute hatten auch eine etwas längere Anreise von, schlag mich tot, 250, 80 Kilometer und so.
Ja.
Es war wieder sehr schön. Und für den Fall, dass Sie auch einmal daran teilnehmen möchten, notieren Sie sich den 12. September. Ja, da findet nämlich wieder ein Stammtisch in Grevenbruch statt. Und so Sie daran teilnehmen möchten, ich glaube, bisher hat das noch keiner bereut, schreiben Sie mich an, ich sag Ihnen, wo das dann stattfindet und wo wir schon mal hier bei Veranstaltungshinweisen sind. Einblendung jetzt am 19.09., das ist ziemlich genau eine Woche später, am Freitag, findet in Köln eine Veranstaltung statt. Dr. Anthony P. Müller, Rückkehr zum Wirtschaftswachstum, zeigt Milleys Argentinien den Weg. Ja, wie gesagt, schauen Sie mal vorbei. Der Veranstalter ist die Atlas-Initiative, wie man der Einblendung da entnehmen konnte. Und ja, App Atlas-Initiative bei Veranstaltungen. Ja, so erfährt man dann den genauen Ort. Und ja, melden Sie sich da gerne. Ich glaube, die freuen sich sehr über Besuch. Ja, und Sommerzeit, die geht ja jetzt vorbei, damit auch die Ferienzeit. Und damit, ja, geht es stramm auf Weihnachten zu und nach Weihnachten, Sie alle wissen es, die erste große Veranstaltung im kommenden Jahr wird natürlich sein, die EF-Konferenz. Einblendung jetzt. Ja, man stellt auch fest, die Bestellungen bzw. die Buchungen fangen jetzt wieder an. Die Leute kriegen jetzt, wie nennt man das? FOMO.
FOMO, Fear of Missing Out.
Ja. Genau, richtig. Langsam kriegen die Leute Angst,
das zu verpassen.
Das zu verpassen. Ja, auch das wird ein wirklich ganz, ganz, ganz grandioser Event bei den Gästen, die wir da geladen haben. Ja, ansonsten, in der Zwischenzeit finden natürlich auch noch andernorts Stammtische statt und da möchten wir mal verweisen auf die Seite der Libertären. Die haben da nämlich so einen Kalender und in diesem Kalender sind eingetragen Termine und Lokale, wo denn dann auch in anderen Teilen Deutschlands Stammtische stattfinden werden. Und für den Fall, dass Sie einen Stammtisch etablieren möchten oder vielleicht schon einen Stammtisch etabliert haben und darauf aufmerksam machen möchten, dann können Sie sich jederzeit an uns wenden. Wir werden das hier sehr, sehr gerne bewerben. Ne?
Yes.
Ja. Das ist der erste Werbeblock gewesen.
Ja.
Zum nächsten kommen wir dann nach dem inhaltlichen Teil. Und ich weiß jetzt auch gar nicht, wo genau womit wir anfangen sollen. Ja, ich denke, es liegt eigentlich auf der Hand. Es ist ja Thema der Stunde, 100 Tage März, 100 Tage Schmerz, ja.
Das wird eigentlich wollten wir unser Dach-Couch-Quartett 100 Tage Schmerz nennen. Ne?
Ja, aber gut, haut ja jetzt nicht hin.
Jetzt
sind es ja 100 Tage.
Ja. Ja, 100 Tage Schmerz, ja.
Also ich habe hier mal so ein paar...
Links ist vorbei, alles hat sich verbessert.
Ja, man muss nur mit den Schlüsseln winken, ne?
Naja.
Ja, und im Sommer, ja, dann werden die Leute schon spürbar merken, dass es bergauf geht. Ich möchte an dieser Stelle vielleicht mal ein paar Schlagzeilen zitieren. 100 Tage März und keine Reformen in Sicht. Deutschlands Wirtschaft verliert die Geduld. Ja, das stand in der Bild-Zeitung. Wirtschaftsbilanz nach 100 Tagen. März-Zusagen verpufft. Große Wenden sind ausgeblieben. 100-Tage-Bilanz. Erholt sich die deutsche Wirtschaft. Meinungsklatsche für März. Ja, Schwarz-Rot schneidet bei Ökonomen eher schlecht ab. Und Reiz-PR-Hülsen helfen nicht. 100 Tage März und weiter Probleme in der Wirtschaft. Ja, und zu allem Überfluss kommt dann noch diese Meldung rein, die jetzt damit nicht direkt was zu tun hat, aber Sie haben es ja mitgekriegt, das US-Außenministerium behauptet, dass es in Deutschland doch erhebliche Menschenrechtsprobleme gäbe, die da vor allem die Meinungsfreiheit, die nicht vorhandene Meinungsfreiheit betreffen. Kommen wir dazu gleich zu sprechen. Ich würde sagen, konzentrieren wir uns mal auf das, was diese...
Aber ich finde ja schon lustig, dass Ökonomen jetzt schon sagen, nee, das ist nichts, was die Regierung da macht.
Ja.
Und diese Ökonomen, das sind ja gerade eigentlich so Mainstream-Ökonomen, die einfach, ja, also ein bisschen Voodoo machen und dies und das und meinen, man müsste nur irgendwie richtige Anreize für die Wirtschaft setzen, indem man die mit Geld bewirft, Subventionen und sowas und noch mehr gängelt und so.
Ja.
Aber die sollten vielleicht mal irgendwie Praxiologen fragen oder so.
Ja.
Die stellen ein noch schlechteres Zeugnis aus.
Ja.
Also, ja, oder halt so Ökonomen wie Philipp Bargus oder so, die würden oder Thorsten Polleit oder so, ne? Die würden der Regierung nochmal ein ganz anderes Zeugnis ausstellen, als Mainstream-Ökonomen das jetzt tun.
Ja.
Die finden das ja jetzt nur nicht so ganz so gut oder auch nicht ganz so schlimm oder so, obwohl es halt eine Katastrophe ist, dass da nichts getan wird. Mhm. Dass einfach dabei zugeschaut wird, wie die deutsche Bürokratie, die deutsche Steuerlast, die deutsche Energiepolitik einfach die Wirtschaft zugrunde richtet, ohne irgendwie eingreifen zu wollen. Also eingreifen zu wollen im Sinne von, wir greifen jetzt weniger ein. Wir deregulieren den ganzen Kram jetzt mal. Also es ist einfach unfassbar.
Ja, wobei man sagen muss, es gibt da ja auch einige Leute, die es verstanden haben, die auch deutlich machen, okay, wir haben hier so ein ganz, ganz großes Problem und beziehungsweise wir haben zwei ganz große Probleme und das sind und bleiben natürlich Bürokratie und Steuern. So, und da hatte Merz ja auch angekündigt, die Bürokratie abzuschaffen, beziehungsweise die Bürokratie zu reduzieren, die Steuern zu senken. Und es ist jetzt nicht wirklich allzu viel passiert, nee, diesbezüglich. Also im Grunde genommen gar nichts. Also es gibt wohl so eine Abschreibungsmöglichkeit für neue Maschinen, die wohl den größeren Unternehmen zugutekommen kann, aber so der große Wurf ist das ja dennoch nicht. Damit, also wir leben ja in einem, wie gesagt, Hochsteuerland und wir sind ja alle von Steuern betroffen und es sind ja eben nicht nur Unternehmen, die diese Steuern zu zahlen haben, es sind ja auch die Bürger und die Bürger wurden, man hat es ihnen versprochen, um die Stromsteuer erleichtert werden, was nicht passiert ist. Man hat sich dann im Nachgang darauf geeinigt, diese Stromsteuer dann nur noch für Unternehmen zu senken. Ich glaube, ab 2026 soll es dann soweit sein.
Ja.
Aber der Konsument, und das sieht man ja auch an dem Konsumklimaindex, soweit ich weiß, also die halten ihr Geld zurück. Die merken, okay, irgendetwas ist hier im Argen. Die Wirtschaft schmiert ab. Ich glaube, im letzten Quartal waren es dann auch wieder -0,1%. Die runtergegangen ist. Und das sind ja noch geschönte Zahlen. Ja. Ich möchte mal vermuten, dass es ja doch sehr, sehr übel aussieht. Und ich glaube, Thorsten Polleit hat jetzt gestern erst auf seinen Account so einen schönen Graphen gezeigt über die Produktionskapazität, also über den Produktionsindex, also was in der, was das produzierende Gewerbe produziert, das wird immer weniger. Also es geht jetzt steil bergab und die Leute merken das. Und wir sehen das ja auch wir sehen das ja an Berichten über die ganz Großen, die jetzt reihenweise Industriearbeitsplätze abschaffen. So immer mal so hier da ein paar Tausend, da ein paar Tausend. Man muss ja wissen, an diesen Industriearbeitsplätzen hängt ja viel dran,
ja,
ne?
Ja, so, ja, da hängen ja auch dann wiederum mittelständische Unternehmen dran und so weiter, genau, und so fort. Und ich meine, es ist ja wieder bemerkenswert, dass sich auch, wenn man jetzt sagt, okay, wir müssen die Wirtschaft entlasten, man denkt immer nur an die Großkonzerne.
Ja.
Also da macht man dann irgendwo Erleichterungen oder genauso Bürokratieabbau bedeutet für die, wir stellen mehr Beamte ein, damit Anträge schneller bearbeitet werden können. Statt zu sagen, die Hälfte der Anträge, die gestellt werden, die können wir eigentlich 70% reduzieren in den Angaben, die gemacht werden müssen und im Prinzip können wir die einfach durchwinken, außer in irgendwelchen Sonderfällen oder sonst
oder was. Die Angaben gar nicht erst machen lassen.
Oder gar nicht erst machen lassen müssen, genau. Genauso Mittelstand. Also ich meine, wenn du jetzt neue Firmen in Deutschland haben möchtest, so, dann müssen die ja irgendwie aus irgendwas erwachsen. So, die entstehen ja nicht aus dem Nichts und sind einfach da, bumm, jetzt haben wir eine neue Firma, die heißt, weiß ich nicht was, Pipapo, und die produziert jetzt total geilen Scheiß. Mhm. So, das passiert ja nicht. Das ist ja keine Magie oder so, die da stattfindet, sondern die müssen sich ja erstmal aus Startups entwickeln quasi. Mhm. Also aus Leuten, die neu anfangen, frischen Wind reinbringen, eine neue Idee haben, ein Produkt oder eine Dienstleistung anbieten wollen und die mal ausprobieren wollen, ob das funktioniert. So, aber das sehe ich halt in Deutschland überhaupt nicht. Also es ist ja so, dass du, ich sage es immer wieder, mittlerweile 3 Anwälte und 2 Notare brauchst, um ein Unternehmen überhaupt zu gründen. Das reicht schon, wenn es ein Webshop ist, weil es kann sein, dass du irgendwo einen Satz vergisst in deinem Impressum und schon verklagen sie sich auf zigtausend Euro. Ne? Also das ist halt alles völlig geisteskrank. Und wo wollte ich jetzt genau hin? Also im Prinzip, dass nichts Neues entstehen kann aufgrund von Bürokratie und von Auflagen und Steuern und genau die Zukunftsperspektive. Darauf kommt es ja an. Du brauchst ja eine Zukunftsperspektive. Auch Großkonzerne möchten eine gute Zukunftsperspektive haben. Und wenn Intel hat ja jetzt schon gesagt, nee, wir machen es jetzt doch nicht, weil gut, denen geht es allgemein jetzt nicht so mega gut. Die entlassen ja auch Leute. Mhm. Aber wenn du doch hier ein Unternehmen, und selbst wenn es ein Großkonzern ist, haben möchtest, der möchte doch irgendwie eine Sicherheit haben, dass der nicht innerhalb der nächsten 5 Jahre nach der nächsten Wahl von irgendwelchen Kommunisten enteignet wird. So, und das ist in Deutschland einfach nicht gegeben. So, oder dass dass eine neue Regierung sagt, ja, jetzt erhöhen wir hier noch die Steuern und da noch und hier noch irgendwie Stromabgabe und hier noch neue Dokumentationspflichten und bla bla bla. Also der Trend geht ja Richtung mehr Staat und das sehen auch Unternehmen. So, und die möchten das nicht haben. So, ich weiß nicht, wie man das als Wirtschaftsexperte oder als Finanzminister oder Wirtschaftsminister, wie man das nicht sehen kann, dass das unfassbar das Potenzial begrenzt, beziehungsweise ausschaltet, vernichtet geradezu.
Ja.
Also.
Ich weiß gar nicht, ob man das nicht vielleicht doch sieht, aber andererseits sieht man ja auch, dass diese ganzen Regularien, dieses ganze Pipapo, diese ganzen Steuern, das sind natürlich Instrumente, um die eigene Bedeutung, die eigene Relevanz und die eigene Macht zu stärken.
Ja, ja, also gut, ich meine, dann sollen sie aber sich auch hinstellen und sagen, nee, ich hänge an meiner Macht und will hier nichts ab.
Ja, das so. Werden sie nicht sagen. Also, das werden sie natürlich PR-technisch sagen. Ist das natürlich, wäre das natürlich katastrophal, wenn sie ehrlich wären. Ne? So, aber wie gesagt, das ist eigentlich das, was Politik ja ausmacht, und das ist ja hier die Krux. Also gute Politik müsste eigentlich dafür sorgen, sich weitestgehend selbst abzuschaffen. Ja. Also die Tendenz müsste dahin gehen. So, also das, was Milei da jetzt in Argentinien vorführt, die sehen das schon. Denen ist das schon klar. Die sagen, okay, pass auf, der hat jetzt.
Ich weiß nicht, ob sie es so sehen wie wir und ob sie es auch begreifen. Das glaube ich eben nicht.
Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass sie es begreifen. Ich glaube sogar, dass das ein Lars Klingbeil begreift.
Nein.
Doch, ein Lars Klingbeil, der da sagt.
Nein, dem sein Gehirn funktioniert ganz anders als unser Gehirn. Der denkt, das ist alles nur Zufall und das ist Glück, dass das jetzt gerade funktioniert. Und das hat überhaupt gar keine Basis.
Ja, das würde ich nicht sagen.
Er leugnet ja die Basis,
okay, pass
warum
auf.
Es funktioniert.
Was ich glaube, so ein Lars Klingbeil ist ja eben auch so ein Machtmensch, möchte natürlich auch Einfluss und Geld und so weiter. Und es macht ihm ja Angst zu sehen, dass es funktioniert. So, ich glaube, er ist nicht Politiker geworden, um den Menschen jetzt ein besseres Leben zu ermöglichen. Das will er nicht. Das ist nicht sein Antrieb. So ein Lars Klingbeil möchte, was weiß ich, Vizekanzler werden. Der möchte, weiß ich nicht, hier Diäten abgreifen. Der möchte Pension haben. Der möchte wiedergewählt werden. Der möchte Kohle haben. Der möchte ein schönes Leben führen, in Anführungsstrichen. Ich weiß nicht, ob
es heißt. Aber auch gestalten.
Ja, gestalten.
Heißt herrschen.
Das ist ja genau das, was ich sage. Gute Politik würde sich weitestgehend selbst abschaffen, also nicht gestalten. Also die einzige Gestaltung bestünde darin, das Ganze hier abzuwickeln. Und das will ja keiner. Das macht ja auch keiner, ne? Du hast ja, wie gesagt, ich denke mal so die, ich weiß es nicht, ich habe jetzt keine Zahl im Kopf, aber ich denke mal so Parteimitglieder sind ja dann wahrscheinlich überdurchschnittlich häufig im öffentlichen Dienst tätig oder sind irgendwie in irgendeiner Art und Weise mit dem Staat verbandelt und seien es auch Unternehmen, die direkt für den
Verwandtschaft.
Staat und auch die Verwandtschaft und alles Mögliche und pipapo, damit würde man es sicher verscherzen. Ja, also es sind natürlich, das fängt ja schon unten an, es fängt wirklich schon auf kommunaler Ebene an, dass du als Parteipolitiker, als jemand, der im Stadtrat sitzt, dass du gewisse Vorteile hast gegenüber der anderen Bevölkerung. Ja. Damit meine ich jetzt nicht einen lauen Job und die Möglichkeit zu gestalten.
Aber man hat auch, kennt eine Telefonnummer, wo man mal anrufen kann, ey, warum ist mein Bauantrag noch nicht?
Ja, genau.
Und so Sachen.
Könnte ich den in 5 Minuten haben und nicht erst 2027? Ja. Ja, klar. So, oder man weiß natürlich auch, ja, welche Grundstücke und so weiter werden denn morgen oder übermorgen umgewidmet? Ja,
genau.
Welchen Acker kann ich mir denn jetzt kaufen? Und so weiter und so fort. Ne? Wo ist was geplant? Wo kann man jetzt einsteigen? Das sind Informationen, die jetzt gerade so auf kommunaler Ebene wahrscheinlich die Vorteile bringen den Leuten. So, und das wird natürlich die Vorteile beziehungsweise die Informationen, die werden ja immer wertvoller, je höher du steigst, wenn du da auf Landesebene bist oder dann irgendwann auf Bundesebene. Das sind ganz, ganz andere Dimensionen, von denen wir sprechen. Mhm. Aber letzten Endes ist dieses politische System ja nur wir sagen es ja immer wieder, so ein Selbstbereicherungssystem einiger weniger, die es erkannt haben und die anderen Leuten dann auch zum Vorwurf tatsächlich machen, so, ja, warum gehst du selbst nicht in die Politik? Da hättest du auch was davon. Mhm. Ne? Tatsache ist, alle Leute können nicht in die Politik und es wird immer wieder Leute, also es wird immer einen gewissen Teil von Leuten geben, die die Vorteile dieser Tätigkeit für sich zu nutzen wissen. Mhm. So, und wie gesagt, wir stellen es ja fest, also was hat Friedrich Merz in seinem Wahlkampf, ja, in dem ganzen halben Jahr vor der Bundestagswahl, was hat er da nicht alles rausgehauen? Was hat er da nicht alles versprochen? Was hat er da nicht alles skizziert? Er hat ja gerade so ein Friedrich Merz, ja, hat ja so getan, als ob er verstünde, worum es geht. Mhm. Ja, er hat ja gesagt, so Schulden zu machen, ist ja schlecht. Mhm. Ja, das belastet dann künftige Generationen. Also der hat dieses Wissen schon. Er weiß auch, zu hohe Steuern sind auch schlecht. Ja, das lähmt die Wirtschaft. Und er weiß, ja, Bürokratie ist auch Kacke, hemmt das Unternehmertum und so weiter. Die wissen das alle. Und ich glaube, sogar im linken Lager weiß man das. Mhm. So im linken Lager weiß man aber, man braucht Opfer, man braucht diese Opfermentalität der eigenen Wählerschaft. Man würde als linker Politiker ja nie hingehen und, ich sag mal, an die Eigenverantwortung der Leute appellieren. Ja, so ein Friedrich Merz, der tut es hier und da, also der tut so als ob. Ja, er sagt, den Leuten mehr Geld von ihrem Lohn, drangsalier die nicht so mit Bürokratie. Er hat ja augenscheinlich ein Verständnis dafür, was hier schiefläuft, macht dann aber was völlig anderes. Ja. So, also das Verständnis ist da, aber die Interessen, die solche Leute, sag ich mal, antreiben, die sind halt eben komplett andere.
Ich glaube aber auch nicht, dass das Verständnis da ist. Ein Friedrich Merz hat noch nie als Elektriker in der chemischen Industrie gearbeitet, die von der EEG-Umlage befreit ist, Gott sei Dank. Mhm. Und dann jeden verdammten Kaffeeautomaten im Pausenraum, jeden geleasten Drucker, jeden geleasten Monitor mit einem Zwischenzähler versehen muss. Einem elektronischen Zwischenzähler, der regelmäßig abgelesen werden muss, manuell. Der weiß nicht, was abgeht in den Firmen. Wir mussten wirklich für jeden verfluchten Kaffeeautomaten mussten wir einen Zwischenzähler einbauen und den jeden Monat ablesen. Der hat keine Ahnung, was abgeht da draußen. Der weiß nicht, was in den Betrieben abgeht, was diese Bürokratie bedeutet.
Den Punkt gebe ich dir. Das weiß ich. Diese Leute, die sind halt von der Realität vollkommen entkoppelt. Ja. Aber das ist denen auch
egal. Die haben keine Ahnung, was deren Gesetze auslösen.
Ich weiß, ja,
das ist, die haben keine Ahnung.
Das ist schon richtig. Ich glaube, sie ahnen, was sie damit auslösen, aber so eine praktische Erfahrung fehlt denen selbstverständlich. Ne, würde man denen diese praktische Erfahrung mal zuteil werden lassen, weiß ich nicht, je nachdem, ob sie ein Gewissen haben oder nicht, würden sie sich wahrscheinlich für immer in irgend so ein Erdloch verkriechen und Asche über das eigene Haupt streuen, ja.
Du musst dir mal vorstellen, Da ist so ein Kaffeeautomat, der hat so, keine Ahnung, wie viel Kilowattstunden pro Monat an Verbrauch, weiß ich nicht. Und dann gehst du halt hin, ermittelst da, eigentlich müsste ich es wissen, weil ich häufig genug diese Zählerstände dokumentiert habe, aber lasset irgendwie 2-3 Euro für so einen Kaffeeautomaten sein, der dann im Monat an Steuern nachgezahlt wird, an EEG-Umlage nachbezahlt werden muss. Mhm. Ja, dafür installierst du so einen teuren Zähler dazwischen, dafür hast du Personalaufwand, dafür hast du dann nochmal Personalaufwand, weil es reicht ja nicht, wenn ich das dokumentiere und in eine Excel-Tabelle eintrage. Nein, das muss dann jemand anders nochmal in irgendein Formular vom Staat eingeben, händisch. Und also um dann da nachher 2 Euro EEG-Umlage pro Kaffeeautomat rauszuholen, wir hatten so 10 oder 15 im Werk, also damit der Staat irgendwie 30 Euro im Monat einnehmen kann, betreiben wir da einen Aufwand, der einfach komplett geisteskrank ist.
Ja.
Also, und das ist ja nicht nur das geht ja mit allen anderen Melde und bla 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 und hier musst du erfassen der Produktionskette und bla und hast nicht gesehen und es ist einfach ein komplettes Bürokratiemonster.
Ja.
Also Horst Lüning hat ja, habe ich ja schon mal erwähnt hier in der Sendung, hat ja schon mal irgendwie gesagt, dass 20% seines Umsatzes für Bürokratie, für staatliche Aufgaben und für neue Regeln, die umgesetzt werden müssen und so weiter drauf geht. Ich würde sagen, mittlerweile sind es locker 30-40% des Umsatzes, die dafür drauf gehen. Je nach Unternehmen dann, ne? Also, weil irgendwo werden diese Posten ja auch nicht irgendwie an die Regierung übertragen und mal gesagt, ey, pass mal auf, wir haben mittlerweile 40% Bürokratiekosten. Guck mal, dafür, damit ihr da 30 Euro mehr einnehmt, geben wir hier 500 Euro mehr aus. Seid ihr eigentlich bescheuert oder was? So, also, und wie gesagt, die sind völlig von der Realität entkoppelt. Die haben keine Ahnung, was das bedeutet. Die betreiben auch keine Webseite und müssen sich jetzt den DSGVO-Regeln, den neuen Cookie-Regeln, diesem, jenem und weiterem. Das ist ja fernab jeder Realität, jedes Bedarfs, das überhaupt so zu machen. Und wie gesagt, du brauchst nur eine Webseite betreiben, betreibt man ein mittelständisches Unternehmen mit ein paar Maschinen, mit 200 Arbeitern und so, da weißt du Bescheid. Also, aber so, sowas hat der Merz ja noch nie gesehen. Der ist ja noch nie mit dem Elektriker am Werk mitgegangen und hat sich mal von dem sagen lassen, was hier alles schief läuft. Oder muss ja nicht mit dem Elektriker mitgehen, kannst ja auch mit dem mitgehen, der jetzt sagt, der jetzt diese Regeln im Unternehmen umsetzen muss und sagt, hey Elektriker, installier mal bitte hinter jede Kaffeemaschine einen digitalen Zähler.
Wobei war da nicht mal,
vor jedem.
Ich habe irgendwie so eine dunkle Erinnerung an Friedrich Merz in irgendeiner Ärztekluft oder so, als Pfleger oder so.
Ja, ja,
der irgendwie war, glaube ich, mal in so einem
Krankenhaus. Das ist doch auch alles Schauspiel.
Ja, natürlich ist das alles
Schauspiel. Das ist ja,
es interessiert ihn ja, es ist wie gesagt.
Wenn bei uns im Werk ein Politiker kommt, also ehemalige Arbeitgeber.
Ja.
Wenn da jetzt der Bürgermeister kommt,
ja.
Ey, du glaubst ja, die stellen das gesamte Werk auf den Kopf dafür, dass dieser, jeder Bereich, in dem der reingehen wird, wird feinst gesäubert und alles nochmal frisch angestrichen in Signalfarben und hast du nicht gesehen. Und die sehen die Realität des Betriebes nicht. Die sehen quasi Schauspieler in diesem Moment, die da an den Anlagen arbeiten. Da wird der Beste ausgewählt, der für diese Schicht dann da, also übertrieben gesagt, das wurde jetzt nicht wirklich so gemacht, ne? Aber es ist, also zumindest das sauber machen und guckt, dass hier alles in Ordnung ist, dass hier ja nichts zu meckern ist, wenn dann Licht flackert, Arbeitsschutz, bla bla bla, tauscht das Feuer aus und so, um einfach im besten Lichte dazustehen.
Vor der Politik. Ja, das ist
und dann erzählt man
der Politik, Syndrom am Hochreck.
Ja. Ja, genau. Also die bescheißen die Politiker, damit sie gut dastehen und verschleiern damit die Probleme, die sie haben, eigentlich.
Wer macht sowas nochmal?
Also Firmen halt, ne?
Machen die das echt?
Die machen das alle. Die machen das. Wenn ein Politiker oder eine Behörde kommt, dann wird wird der halbe Betrieb auf links gedreht und danach läuft dann wieder alles wie vorher. Das ist in jeder Firma so. Und ich meine, gut, bei Behörden kann ich es nachvollziehen, weil da gibt es ja auch irgendwelche Werte, die man dann einhalten muss, die unmöglich einhaltbar sind. Machst du mal ein bisschen hier und da, drehst du mal an der Stellschraube. Produkt wird zwar nicht so geil, aber wenigstens werden die Werte eingehalten während der Messung.
Ja, wundervoll.
Nee, aber es ist so und also wie gesagt, Politiker haben keine Ahnung von dem, was ihre Gesetze überhaupt am Ende der Kette auslösen.
Ja.
Und was das kostet.
Ja.
Und dass das nicht produktiv ist, sondern reine Geldverbrennung. Also ich empfinde es nicht als produktiv, einmal im Monat hinter jeden Kaffeeautomaten zu kriechen, um deinen Zähler abzulegen.
Nein, das ist
aber nicht produktiv.
Das ist es ja auch nicht. Aber wie schon gesagt, die Interessen eines Politikers sind ja andere als die eines Unternehmers. So, und ein Politiker ist ja geneigt, sich selbst möglichst, wie soll ich sagen, unverzichtbar zu machen. Das sind ja Dinge, das sind
ja. Ja, du könntest ja auch unverzichtbar machen, indem du sagst, okay, ich erkenne eure Probleme, ich sehe eure Probleme und wir werden das jetzt angreifen.
Ja.
Ich meine, gut, sowas macht Merz ja auch. Der sagt ja sowas, ich erkenne eure Probleme.
Ja, sagen kann er viel, aber er tut
ja keine Handlung. Da werden neue Gesetze erschaffen, die noch mehr diese Probleme.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, was habe ich da gelesen? Statt Bürokratie abzubauen, wird sogar Bürokratie implementiert.
Ja.
Ich glaube irgendwie, wie ist das nochmal, Tariftreuegesetz, also ab öffentlichen Aufträgen im Wert von 50.000 Euro ist man dann als öffentlicher Auftraggeber verpflichtet, darauf zu achten, dass die Arbeiter aus dem Unternehmen entsprechend den Tarifen bezahlt werden. So, und damit ist es ja auch schon wieder so ein, es ist warm, ne? Es ist wirklich warm, meine Damen und Herren. Sie können es sich nicht vorstellen, wie sauna-esk
es hier unterm erhitzten Gemüt.
Ja, so, aber auch so am Gehirn, ne? Das ist so richtig, richtig benebelt, betäubt, dass ich überhaupt einen geraden Satz herausbringe, ist ja fast ein Wunder. Naja, wie dem auch sei. Wo war ich stehen geblieben? Die Hitze ist schuld.
Ich hab dich rausgerissen, ne?
Ist ja egal.
Merz hat andere, also Politiker haben andere Ziele oder andere.
Zielsetzungen. So, also ja. Wie gesagt, diese das Wissen darum, dass man vielleicht Schaden anrichtet, ich schätze mal, dieses Wissen ist grob vorhanden. Es ist nicht so, dass ein Friedrich Merz nicht weiß, dass das, was die da machen, Bockmist ist und Schaden anrichtet. Aber er ist natürlich in einer Zwickmühle. Er ist wirklich in, das ist halt sein Dilemma. Das ist dieses politische Dilemma. Auf der einen Seite diese Unverzichtbarkeit, auf der anderen Seite den Leuten tatsächlich etwas Gutes zu tun, indem man sich selbst nämlich abschafft. Mhm. Das kann er ja nicht wollen. So, und das betrifft eben, wie gesagt, alles. Es betrifft dieses ganze System. Und mir stellt sich ja immer wieder die Frage, also da ziehe ich mir ja gelegentlich mal auch gerne den Aluhut auf, wer hat hier eigentlich das Sagen? Ist das nicht vielleicht doch eher dieser Beamtenapparat? Also dieses gesamte Konstrukt, das, ich sag mal, unterhalb dieser, also eigentlich für alle spür- und sehbar, aber dieser Beamtenapparat, der steht ja nicht so im Fokus wie die Politik. Mhm. Also ich denke, Politiker sind immer, das ist im Prinzip so eine Clowns-Show. Mhm. Ja, so ein Handpuppenspiel. Da hast du diese Handpuppen, die da hin und her gereicht werden, da hast du hier den Kasper, da hast du den Clown und die machen dann halt hier ihre Aufführung. Im wahrsten Sinne des Wortes ihre Aufführung, aber letzten Endes steckt die Hand dieses bürokratischen Apparates in diesen Leuten tief drin. Ja. So, und jemand, wie gesagt, die Verquickungen zwischen Politik und dem öffentlichen Dienst, die sind ja da. So, und ja. Der öffentliche Dienst, der weiß halt auch, also ohne diesen ganzen Quatsch, ohne diese ganzen Regularien, dann würde es uns nicht geben. Also mit jeder, mit jedem Gesetz, das du quasi abschaffen würdest, ja, würde irgendwo eine Abteilung schließen müssen. Mhm. Ja. So, und das ist natürlich gegen deren Interessen. Also ja. Das heißt, wir haben hier tatsächlich so ein Konflikt zwischen den normalen Menschen, die etwas Produktives schaffen wollen, die Wohlstand generieren wollen, und den Leuten, die auf Kosten dieser Menschen ein parasitäres Dasein fristen möchten, ohne irgendwie in irgendeiner Art und Weise produktiv zu sein. So, das ist ja mittlerweile, ich meine, das finde ich ja auch immer hochinteressant, also die Arbeitslosenzahlen gehen ja jetzt tatsächlich nicht zurück, auch wenn die Industrie massenhaft Leute entlässt. Die finden sich dann aber eben im öffentlichen Dienst wieder, in irgendeiner verkackten Behörde, und dann hast du halt solche Leute, die dann genau diesen Job machen, die dann irgendwelche Zahlen von irgendwelchen Messgeräten ablesen, komplett sinnbefreit.
Wie heißt er?
Wer?
Dornbusch, genau. Dornbusch. Der hatte doch auch mal irgendwie sowas erzählt, dass während Corona ja irgendwie sein Personal mehr oder weniger geschlossen in den Staatsdienst gegangen ist und jetzt natürlich auch nicht mehr zurückkommt. Ne? Also.
Ja.
Ja, ja.
Es ist ein relativ einfaches Leben. Du hast ja, wie gesagt, ich weiß, man kriegt es ja nicht so mit. Also das, was ich so mitkriege, ist der Leistungsdruck in so einer Behörde nie allzu groß. Also da hat mir mal der Florian, ne, wir kennen den ja von unserem Stammtisch, der hat mir da mal was erzählt. Also als er da mal gearbeitet hat und er dann so richtig Vollgas geben wollte in so einem städtischen Betrieb, das hat die Leute irritiert. Also der war nach 2 Stunden gewissermaßen mit seinem Soll fertig, was er machen sollte oder was so auf seinem Schreibtisch lag. Ja, und die anderen, die waren da noch so in der zweiten Frühstückspause so und denken so, ey, hör mal, mach mal halblang hier. Ja, ne? Ja. Wir sind hier auf der Arbeit und nicht auf der Flucht. Ne? So. No. Und sowas erlaubst du dir halt nicht in der freien Wirtschaft. Ne? So, und wie gesagt.
Aber da kommt es auch noch vor, gerade bei ehemaligen Staatsbetrieben, ja. Post, Telekom, ÖPNV, kommunale Verwaltung, Wasserversorgung, Stromversorgung, die Staats. Ich habe mal bei so einem Unternehmen gearbeitet und es ist die Beamtenmentalität, die ist komplett in denen drin. Ja. Also man wird praktisch nur gebremst, weil, ey, du kannst nicht so viel machen, weil dann stehen wir alle anderen ziemlich schlecht da.
Das ist das Argument. Ja. Das ist das Argument. Das ist also auch genau
dieses. Und ab diesem Zeitpunkt habe ich mir gedacht, okay, dann mache ich jetzt hier das, was ihr macht, und den Rest des Tages pimmel ich halt irgendwie rum so.
Also ich Also ich glaube, ich wär gerne Beamter und dann würde ich den anderen so richtig auf den Sack gehen, indem ich einfach doppelt so produktiv bin und 4 Stunden arbeite statt nur 2 und 4 Stunden kann ich dann ja immer noch rumpümmeln. Ich würde mich dann zwar maßlos unbeliebt machen, aber egal. Ich meine, aber daran siehst du ja auch hier Politik, Wirtschaft, ja, also welche Antriebe du da hast, ne? So, ich sage mal, in der freien Wirtschaft, da gibt's dieses Phänomen ja immer noch, da strengst du dich an, um es nach oben zu schaffen und besser dazustehen als alle anderen, während es in der, im öffentlich-rechtlichen Bereich dann eher komplett umgedreht ist. Mhm. Also, mach bloß nicht zu viel, werde bloß nicht zu fleißig oder zu ambitioniert. Wir stehen da nämlich alle scheiße da.
Das wird ja auch von den Alten, die im tatsächlich städtischen Betrieb gearbeitet haben, vor der Privatisierung, die tragen das alles mit und erzählen das ihren Auszubildenden.
So. Ja.
Also, Und dann, was soll daraus werden?
Ich weiß es nicht. Es kann ja nur zusammenbrechen.
Normalerweise hättest du mit der Privatisierung der städtischen Betriebe alle Mitarbeiter entlassen und neue einstellen müssen, die vorher in der freien Wirtschaft waren, weil du sonst dieses Verkrustete einfach noch da drin hast und das weitergetragen wird.
Ja.
Also.
Ähnlich ist es ja mit der Politik. Ja, Politik funktioniert genauso und sie funktioniert, wie sie funktioniert. Mhm. Und eigentlich müsste man wirklich alle Politiker, die wir jetzt gerade haben, entlassen und von mir aus neue Politiker ans Ruder lassen, die eben genau wissen, ja, so wie sie es gemacht haben, so funktioniert das dann nicht. Ne? Ja, wir waren beim März eigentlich stehen geblieben. 100 Tage März, 100 Tage Schmerz. Also ich habe mir hier so ein paar Sachen noch aufgeschrieben. Ich meine, er ist ja auch nur so ein Symptom dieses krankenden Systems, ja. Ich meine, was hat Merz unter anderem noch alles versprochen? Also neben dieser Schuldenwende, ganz großes Thema war ja die Migrationswende. Und auch da sieht man, okay, es ist zwar rückläufig, aber nichtsdestotrotz, die Zahlen sind ja immer noch unfassbar hoch. Ich glaube, alleine 31.000, schlag mich tot, 500 Familiennachzüge, innerhalb der ersten 4 Monate dieses Jahres. Ich meine, das ist mal eben ein Dorf, das hier wieder eingezogen ist. So, und ich meine, du hast nichtsdestotrotz immer noch eine Großstadt, die hier pro Jahr reinkommt und die eben versorgt werden muss. Ich habe gestern erst noch einen Artikel in der Zeitung gelesen. Was war Merkur oder Welt? Ich meine Merkur. Da ging es um ein Flüchtlingsheim, das 100 Millionen Euro kosten wird. Das soll jetzt noch gebaut werden. Bis 2027 wird das dann fertiggestellt sein. Also wir bauen immer noch. Also es ist immer noch dieselbe Industrie, die sich jetzt hier in den letzten 10 Jahren etabliert hat, die wird fortgetragen.
Ja.
Zu viele Profiteure. Es gibt zu viele Profiteure, die, ja, ich sag mal, sich da sich da die Taschen voll machen können. Ne? Und da sehen wir halt wieder diese Verquickung Politik, Wirtschaft, Politik. Also denen ist es ja egal. Denen kann es egal sein, dass ein Migrant, ich weiß nicht, pro Übernachtung 100 Euro kostet. Dem gehört das Hotel. Ja, der sagt dann, komm hier, Uwe, du von der CDU. Ich habe hier ein schlecht laufendes Hotel, ich stelle das hier für eure gute Sache zur Verfügung. Und so, was hätte der denn für ein Interesse daran, dass jetzt hier der Strom versiegt? Gar keins.
Ja.
Ne? So, und
Er hat News auch, glaube ich, was, heute Morgen? Heute Morgen eine Reportage drüber oder so einen Bericht rausgebracht über städtische Unternehmen, die ebenfalls einen riesen Reibach mit der Asylflut machen. Weil die Städte mittlerweile bereit sind, praktisch jede Miete zu bezahlen.
Ja,
dann hast du ein städtisches Unternehmen mit einem Geschäftsführer, der da irgendwie, ich meine, wenn er seinen Job gut macht, dann kann er gerne seine 230.000 Euro im Jahr verdienen. Aber ey, das sind halt Steuergelder, die da verballert werden. Also Die zahlen praktisch Mieten überm Mietspiegel mit Ausnahmegenehmigung, dies, das, weil gibt ja nichts anderes. Und gönnen sich dann noch schöne Gehälter. Da hast du dann auch wieder, bei so einem städtisches Unternehmen, die ja auch einige Angestellte haben und so, die sind ja auch daran interessiert, dass dieser Asylwahn weitergeht.
Genau.
Dass das mehr und mehr und mehr werden, weil dann steigen die Mieten, dann steigt sein Managergehalt da und hat dann vielleicht noch ein paar Kumpels in oder Familie im städtischen Unternehmen angestellt oder sonst irgendwas. Und es ist einfach ein Selbstbedienungsladen, ein kompletter Selbstbedienungsladen mittlerweile.
So, aber ich muss ja sagen, ich muss sagen, also auch wenn es gerade echt dramatisch aussieht, ich finde diese Entwicklung wirklich überaus interessant. Ich finde sie nicht nur interessant, ich finde sie auch, wie soll ich sagen, überaus positiv. Und zwar, weil genau diese Dinge mehr und mehr zum Vorschein kommen. Mhm. Und was ja auch sehr schön ist, ich sag mal jetzt im Zuge dieser 100 Tage März, 100 Tage Schmerz, was ja auch ja schon recht oder fast einmalig ist, das ist ja eben auch die Tatsache, wie schnell und wie tief diese Regierung schon sinken konnte. Ich glaube, der ARD-Deutschland-Trend hat wohl rausgefunden, so 70% der Bürger sind
unzufrieden
oder sehr unzufrieden mit der Regierung. Ich glaube, Friedrich Merz hat Zustimmungswerte wie Olaf Scholz zum Ende seiner Amtszeit. So ein Friedrich Merz ist ja, ich meine, egal wohin du blickst, er verkackt eigentlich am laufenden Band. So, da hattest du, ich weiß nicht, hier das mit diesem Israel-Waffendeal, da stößt er seinen eigenen Leuten vor den Kopf, ne? Sagt so, hat das wohl irgendwie zwischen Tür und Angel mit Klingbeil höchstpersönlich ausgehandelt. Söder wusste nichts davon und steht jetzt natürlich da. Krisentreffen, ne, in der CDU mit der CSU und so weiter, da wird dann rumlamentiert, ja, ich weiß nicht, wie es jetzt weitergeht und so weiter. Und dann auch diese Geschichte hier mit der Richterwahl, hier mit dieser Brosius Gersdorf, da kriegt er auch von allen Leuten drüber. Mhm. Und jetzt haben wir, und das finde ich auch krass, diese Umfrage bei Forsa, dass jetzt die CDU wieder bei 24% gelandet ist und die AfD bei 26%. Und das ist ja einfach mal wieder so ein richtiger Schock. Das ist einfach, da gucken die Leute hin, denken sich so, was zur Hölle, was, ja, also alle bekämpfen sie die AfD und trotzdem ist das mittlerweile die stärkste Partei hier in Deutschland. Und was ich ja super grandios finde, also hier mal so an die linke Bubble, da wird ja jetzt, das muss man sich wirklich geben. Also das kommt sogar von, ich sag mal, Mainstream-Journalisten wird dieser Vorwurf jetzt geäußert. Ja, weil Friedrich Merz sich den Rechten andient, also versucht, denen nach dem Mund zu reden, also im Prinzip keine linke Politik macht, profitiert die AfD.
Das ergibt vorne und hinten keinen Sinn.
Aber das ist das Erklärmodell. Das ist jetzt deren Erklärung. Also die sagen, weil Friedrich Merz nicht links ist, profitiert eine rechte Partei. Also man müsste ja eigentlich davon ausgehen, wenn Friedrich Merz so richtig, richtig rechts wäre, müsste die AfD also tendenziell eher sinken und alte Wähler wieder aufnehmen. Aber passiert ja nicht. Und nichtsdestotrotz, das ist das Erklärmodell, was jetzt hier so ein bisschen vorgetragen wird. Und worauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus? Ja, die Politik, die er ja macht, die ist ja eine in Anführungsstrichen linke Politik, weil ja, wie gesagt, also die Ampelpolitik wird ja im Prinzip fortgesetzt, da wird ja nichts revidiert, da wird ja nichts beendet, da geht es weiter wie bisher. Es ist ein bisschen so wie mit diesem Atomausstieg von den Grünen beschlossen und von der CDU dann durchexerziert, vollzogen, ja. Und genau das ist es. Und ich muss sagen, dass die jetzige Bundesregierung, die ist ja jetzt, wenn man diese Umfragen so sieht, wenn man jetzt auch die Stimmen zusammenzählt, da hast du ja eine CDU mit 25%, eine SPD mit 13-15%. Und selbst wenn du denen die höchsten Werte zugestehst, stehen die irgendwo bei 40, vielleicht 41%. Ja, und wären jetzt schon nicht mehr in der Lage, ja eine nach einer etwaigen Neuwahl eine neue Regierung zu bilden. Und um das mal ins Gedächtnis zu rufen, wenn man sich die Umfragewerte der Ampel anschaut, von vor 3 Jahren, also als die beziehungsweise vor fast 4 Jahren, als die Ampel 100 Tage im Amt gewesen ist, da muss man sich wirklich mal die Umfrageergebnisse angucken. Da lag die AfD bei 9 oder 10%, irgendwie gleich auf mit der FDP, die hatte auch noch 9 oder 10%. Die SPD war irgendwo bei 28%, die Grünen bei 18%. Die hatten zusammengenommen, also nach den ersten 100 Tagen, ich glaube, deutlich über 50%. Und jetzt kackt diese Regierung, diese Bundesregierung, diese Merz-Regierung, diese Schmerz-Merz-Regierung, die kackt nach 100 Tagen schon komplett ab. So, und wir wissen ja alle, beziehungsweise wir ahnen ja schon, da kommt ja noch ein bisschen was auf uns zu. Das ist ja noch längst nicht das Ende der Fahnenstange. Ja, wie soll diese Regierung jetzt noch, ich sag mal, knapp 4 Jahre überstehen?
Ich weiß es nicht.
Ich vermute da ja, ich kann es dir nicht sagen, aber diese Entwicklungen, die bergen ja immer so, wie soll man sagen, also passieren gelegentlich spontane Sachen. Ja, also wir haben ja einen unfassbaren Druck, der jetzt auf allen lastet. Wir haben einen unfassbaren Druck auf der linken Seite, weil wir ja auch feststellen, dass dieser linke Block, ja, da habe ich vorhin eine tolle Grafik gesehen, und zwar bei der Krautzone, dieser linke Block bestehend aus Linken, SPD und Grünen und jetzt auch BSW. BSW ist zwar erst dazugekommen, aber wenn du diese Parteien als einen linken Block siehst, dann ist der dramatisch rückläufig, und zwar gemessen an der Bundestagswahl 1998, als damals Rot-Grün in die Regierung gekommen sind. Da hatten Linke, Grüne und SPD zusammen irgendwas mit 52%. So, und mittlerweile kommen diese 3 beziehungsweise jetzt 4 Parteien gerade mal auf 40%. Also innerhalb der letzten Jahrzehnte ist dieser linke Block doch deutlich zurückgegangen. Und
wobei man ja auch sagen muss, dass die CDU auch deutlich linker geworden ist. Ne? Ja, also wobei, die hätte man 98 nicht zum linken Block dazu gezählt, ja. Heute würde ich es tun.
Ja, würde ich auch. Ne? Keine Frage, darum geht es aber nicht. Aber das muss man sich immer wieder vor Augen führen. Die CDU verkauft sich ja nicht als linke Partei. So, ja, und dieses Verkaufsargument, also deren Selling Point ist ja angeblich konservativ zu sein. So, und das wählen ja auch die Leute. Die Leute, die da nicht allzu...
Du kannst ja auch konservativ sein und trotzdem Kommunist.
Ja,
also, klar. Also ja, nicht ein Kommunist, aber ein wirtschaftlicher Sozialist. Du kannst volle Planwirtschaft wollen und trotzdem konservativ im gesellschaftlichen Sinne sein und bist halt trotzdem links.
Ja, das ist richtig. Aber ne, wie gesagt, womit hat denn Friedrich Merz Wahlkampf gemacht? Mit Bürokratieabbau? Und mit Steuersenkungen, also mit eigentlich, wie man so schön sagt, basierten Themen, ja, mit basierten Lösungsvorschlägen. Und das wählen die Leute.
Ja, wobei, die waren ja auch nicht ausformuliert. Man wusste ja nicht genau, was meint er mit Steuersenkung.
Ja, aber es sind ja irgendwelche Buzzwords, die der dann raushaut, und das reicht dem Wähler dann schon. Der wird jetzt, also ich denke mal, die allerwenigsten Leute da draußen beschäftigen sich ja wirklich mit Wirtschaft, wie Wirtschaft funktioniert. Und so weiter und so fort. Sie wissen halt einfach nur, wenn ich hohe Steuern zahle, habe ich weniger für mich selbst. Wenn ich jetzt viel Bürokratie zu bewältigen habe,
Aber die denken auch, wenn jetzt der Millionär mehr Steuern zahlt, dann habe ich mehr.
Dann muss ich weniger zahlen.
Oder ich muss weniger zahlen.
Natürlich.
Ja, also
richtig. So
denken Normis halt auch.
So denken die auch. Wobei ich nicht mal denke, dass alle Normis so denken. Ich glaube, das ist so eher der Normi, der dann SPD wählt. Und ich schätze mal, dass der CDU-Wähler wahrscheinlich dann doch noch so wirtschaftsliberal ist, um Steuern grundsätzlich
eher. Der welche Wähler?
Der CDU-Wähler, den schätze ich tatsächlich eher so ein, als dass er diesbezüglich wahrscheinlich eher wirtschaftsliberal eingestellt ist. Also man
sagen wir mal Mitte-Extremist ist oder
ja,
so. Also höchstens. Weil wirtschaftsliberal sind die alle nicht.
Weil ihnen keiner sagt, dass es das gibt.
Ja.
Verstehst du, es gibt's in der Wahrnehmung der meisten Leute gibt es den Millet.
Ja, und die sind halt nicht. Die sind aber auch gebrainwashed ohne Ende.
Ja, natürlich.
Selbst wenn sie wissen, es gibt wirtschaftsliberal, weil sie schon mal von Millet gehört haben, dann sind sie ja so gebrainwashed, dass sie das für was Schlechtes halten. Mhm. So, und dann sagen die auch wieder, ja, nee, nicht so ins Extrem gehen, lieber mal die Mitte wählen, lieber die CDU.
Ja, es macht, oder, einem, ja, ne? es macht einem natürlich auch Angst. Das muss man sich ja auch immer wieder sagen. Die Leute sind ja nicht nur diesbezüglich gebrainwashed, dass es da vielleicht auch andere Wirtschaftsmodelle außer Voodoo-Ökonomie gibt. Die Leute sind natürlich auch so gedrillt, dass es eben den Staat braucht.
Ja, ja.
Fand jetzt neulich hier.
Der ist nicht wegdenkbar.
Der ist nicht wegdenkbar.
Für 90% der Leute da draußen nicht wegdenkbar.
Ich fand das ja auch so krass. Ich glaube, wir haben letzte Woche schon drüber gesprochen, über hier diese Schlagzeile mit Milei und der Kettensäge hier. Ja, hier der Kettensägenpräsident rasiert hier alles radikal ab und die Wirtschaft boomt. Mhm. Ja, also die Stoßrichtung war schon klar. Und dann hattest du dann eben unter diesem Artikel hier diese Meinungsumfrage. Diskutieren Sie mit. Mhm. Und dann die Frage, ist weniger Staat vielleicht besser?
Mhm.
Verstehst du? Also allein die Frage
zu stellen.
Allein diese Frage zu stellen, ja? Und ich sag mal, wir sind hier in Deutschland, ich meine, trotz der, ich sag's mal so, ermutigenden Entwicklungen hierzulande, also die libertäre Szene wächst und wächst und wächst und auch das Wissen, das wird weiter und weiter und weiter transportiert. Aber so in der großen Masse ist es, muss man leider auch anerkennen, noch nicht wirklich angekommen.
Mhm.
Allein die Frage, ob es denn besser wäre, den Staat zu reduzieren. Allein diese Frage gibt es noch gar nicht. Die taucht in den meisten Köpfen noch gar nicht vor.
Ich glaube, dass da sogar sehr viele Normis Ja sagen würden.
Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass sehr viele Normis Ja sagen würden. Und ich sag mal, jeder.
Aber auch nur, weil sie nicht gesagt bekommen, wie viel er reduziert wird. Wenn du jetzt einen Normi fragst, so, wo könnte man den Staat reduzieren, dann. Selbst einem Linken fällt ein Jahr weniger Leute in der Bahn kontrollieren. So, das ist für die halt Staat reduziert.
Ja, oder weniger Polizei oder so ein Scheiß. Ja,
ja, genau, weniger Polizei.
So, das ist dann das. Oder wobei
irgendwelche Digitalleute sagen dann, ja, weniger Überwachung und so. Das wäre weniger Staat, das finde ich gut. Aber dass er sich grundsätzlich aus allem zurückzuziehen hat und grundsätzlich bei der Basis angefangen werden muss und nicht nur so
hier Stückwerk.
Ja, genau, so, ja. Stückwerk. Hier ein bisschen weniger Staat, hier ein bisschen weniger Staat, aber dafür können wir da komplett aufdrehen.
Da können wir dann hier, ja, also, lass uns, ja, ich meine, wobei, ne, jeder hat ja hier so seine Erfahrungen.
Aber wie du schon sagst, wie die Frage gestellt oder dass diese Frage überhaupt so gestellt wird.
Dass dieser Gedanke überhaupt erst auftaucht und das ist ja das Wichtige. Also diese Frage, die ist hier im kollektiven deutschen Unterbewusstsein noch gar nicht denkbar, soweit es. Ja gut, jetzt hat die Bild-Zeitung dafür gesorgt, dass diese Frage wenigstens einmal gestellt worden ist. So, und das wird wahrscheinlich noch eine Weile dauern. Also jeder hat ja Berührungspunkte mit diesem Apparat. Ja, sei es jetzt über das Finanzamt, sei es über das Straßenverkehrsamt, und das lieben alle, ne? Straßenverkehrsamt, ja, meld mal dein Auto an. 6 Wochen, ne? Du weißt, was ich meine. Ja. Also jeder hat so seine Berührungspunkte, und das siehst du ja auch auf Social Media. Es wird selten positiv über diese Berührungspunkte gesprochen. Mhm. So, und ich denke schon, dass so gefühlstechnisch, gefühlsmäßig die Leute schon so weit sind, zu sagen: So, boah, das ist mir alles zu viel. Ich möchte damit eigentlich weitestgehend nichts zu tun haben. Geht das nicht vielleicht ein bisschen einfacher und so weiter? Also, wo sie selber dann die Erfahrung machen, könnte ich mir vorstellen, aber das ist ja auch schon mal was. Also, das dann weg zu reduzieren, was denen, ich sag mal, das Leben schwer macht. So, und dann, wie gesagt, denk an Unternehmer, denk an Selbstständige, das sind ja jetzt auch nicht wenige Leute in diesem Land. Denen ist schon klar, dass es hier viel, viel weniger
braucht. Ja, denen sowieso, ja? Denen sowieso. Die erleben das ja.
Die erleben das, aber
das ist ja das, was ich eben meinte mit hier, die Politiker haben keine Ahnung, was deren Gesetz. Unternehmer sind ja die Ausführenden dieser ganzen Gesetze. Die erleben das.
Genau.
So, und die fuckt es auch ab.
Ja.
Aber es werden immer weniger Leute Unternehmer, weil du ja mittlerweile 5 Anwälte brauchst, um eine Webseite zu starten.
Also gibt es immer mehr Anwälte.
genau. So, das
ein sich selbst ernährendes System, ja?
Ja.
Mehr Gesetze, also, mehr Anwälte.
Ja, mehr und weniger produktive Menschen.
Ja.
Und weniger Menschen, die auf irgendwas noch Bock haben.
Ja.
So.
Ja, das kann ja nur gut gehen, ne?
Ja. Das bin ich schon. Ich will das nicht so krass blackpillen und so.
Nein,
ich sehe die Entwicklung ja auch, ne? Also, wenn man jetzt mal so von den Ideen her schaut, dann sind wir gerade am Gewinnen.
Ja, das will, ne, ich ja sagen. Es ist ja genau das, was ich
nur ganze, nur ja, das wie sich das dann in die Politik und ob die Leute das dann auch so wählen. Ich meine, du kannst den Leuten ja sagen, hey, wie wäre es mit weniger Staat? Wir streichen einfach mal 50% von allem. Mhm. Und die sagen, ja, geil. Mhm. Ja, aber welche Partei wählen wir denn jetzt? Ja, okay, dann wählen wir die CDU, weil die ist am nächsten dran mit, wir streichen 1%. So. Also ja, das ist halt, weiß ich nicht. Also ich sehe ja den politischen Weg grundsätzlich nicht.
Ich sehe ihn auch nicht, aber ich sehe tatsächlich dann eher die nennt man das, die normative Kraft des Faktischen. Also es wird ja irgendwann einmal nicht mehr aufrecht zu erhalten bleiben.
Ich find's so geil, wenn die Leute wirklich, also wenn das so im Kollektiv ankommt, so, ey, kein Bock mehr auf die und ihr kriegt jetzt nichts mehr von mir. Mhm. So, nein, dieses Formular fülle ich euch nicht aus. Mhm. Nein, das kriegt ihr nicht, das kriegt ihr nicht. Und wenn ihr noch weiter aufmuckt, ich überweise euch auch keine Steuern mehr. Mhm. Ihr könnt mich alle mal. Mhm. So.
Ja, da hat ja
rein. Das ist ja im Prinzip so ein John Gold-Ding.
Ja.
Weißt du, das ist ja im Prinzip, was ein Rand in Atlas Shrugged quasi beschrieben hat. Dieser Aufstand, dieser Streik, der Produktiven der Unternehmer. Den will ich sehen. Ich will, dass die Leute, die komplett den ganzen Tag geprügelt werden von der Bürokratie, dass die sagen, nein, so, jetzt ist Schluss, Feierabend.
Ich glaube, Rahim
Tagi. Und sich dann nicht mehr zum Bückling machen.
Rahim Tagizadigan. So, ja, richtig. So, der hat das ja ganz schön umschrieben. Unternehmer sind ja tatsächlich nichts anderes als die Steuereintreiber der Regierung, weil eigentlich sind es ja die Unternehmer, die, ich sag mal, das Geld der Arbeitnehmer an den Staat abführen. Ja. So, und es müsste wirklich aus dem Unternehmertum herauskommen. Es müsste wirklich, ich weiß, es gibt ja hier Verbände, Industrieverbände und so weiter und so fort. Die sind ja leider Gottes alle immer noch so relativ, die sind alle staatsnah. Mhm. So, aber eigentlich müsste es aus den Unternehmen, aus den Privaten herauskommen, die dann, ja, ich sag mal, einen Streik vom Zaun brechen gegen diese, nicht nur gegen diese Regierung, sondern wie gesagt, gegen diesen ganzen Beamtenapparat und gegen diesen ganzen Beamtenmoloch. Und ja, was soll ich sagen? Ich für meinen Teil, ich vermute, die Staffel, die jetzt gerade läuft, die wird wahrscheinlich, also ich habe da so ein bisschen das Gefühl, dass da vermutlich wahrscheinlich irgendwann aber doch noch mal so eine andere Partei aufploppt. Also um genau diesem Willen irgendwie.
Da hast du aber dann das Medienmonopol, ne? Also
das ist, ich glaube,
das, also Medien, ist ja kein Monopol.
Das Medien, ich glaube, dass das Medienmonopol, das ist ja längst gebrochen. Das
ja,
ist,
ja, ja.
Ich sag mal was.
Aber
was,
nicht bei allen Wählern.
Das, nein.
Man muss ja immer betrachten. Wir haben ja verschiedenste Wählerschichten mit verschiedensten Interessen und ja, da gucken halt auch Leute Tagesschau und werden niemals im Leben von einer neuen Partei erfahren.
Das wird so sein. Ja. Und aber nichtsdestotrotz, ich meine, du musst dir mal die Entwicklung angucken. Ne? Also wo man sagt, es ändert sich nichts. Nochmal, vor, ich sag mal, 4 Jahren, also sprich als die Ampel gerade mal so ein paar Tage im Amt gewesen ist, da stand die AfD bei 9 bzw. 10%. So, und jetzt ist es die stärkste Partei in Deutschland nach Umfragen. Und dieser Trend, wie gesagt, der wird sich ja jetzt nicht mehr umkehren lassen. Auf keinen Fall. Und was wir auch sehen, eine FDP beispielsweise, wie
krass, komplett
abgestraft, und ich sehe auch nicht, beziehungsweise man stellt ja fest, also da findet auch kein Weg, also das gibt keinen Weg zurück mehr. Da ist
da findet auch gar nichts statt.
Ja doch, weißt du, was stattfindet? Was findet eine Anbiederung statt an die Linken. Ja, da wird dann tatsächlich, also so kulturpolitisch und so weiter.
Ja,
und
das ist ja schon länger so.
Das ist, ja, aber auch so dieses, ich weiß, wie hat man sich da geäußert hier bezüglich hier dieser Brosius Gersdorf? Ja, eine Schande, wie sich die CDU da verhält und bla bla, ne? Dass da so eine, ja.
Ey, das wäre der Moment gewesen für die FDP zu sagen, schaut mal, Leute, ihr redet immer von Gewaltenteilung und jetzt stellen wir fest, dass das eine hochpolitische Sache ist, diese Richter zu bestimmen.
Ja, ja.
Das ist eine hochpolitische Sache und hat nichts mit Gewaltenteilung
zu tun. Ich meine, die FDP.
So, da hätte die FDP voll reinhauen
können. Die FDP hätte Fahrradkette, ne? Das weiß ja. Die FDP hätte so viel, so oft zu sagen, ja, also aus liberaler Sicht, ja, die könnten den ganzen Tag nichts anderes machen, als begründet Kritik an dieser Regierung und auch an der Vorgängerregierung zu üben. Aber die haben, ich weiß gar nicht, was sie sich da für so ein Personal zusammengesucht haben.
Ich weiß nicht mal, wer da überhaupt noch ist.
Ich glaube,
Kubicki ist noch in der Partei. Ja, der aber
ist noch drin und das ist nicht, so
ab und zu hat er mal wieder einen Lichtblick, aber
er ist halt das Feigenblatt. Ne? Also er ist so dieses liberale Feigenblatt, der macht dann ab und zu mal den Mund auf und alle finden das ganz toll. Aber dann hast du hier diesen, wie heißt er, Christian Dürr, glaube ich, das ist jetzt der Parteivorsitzende. Ja. Der ist ja komplett von der Rolle. Ich weiß gar nicht, welche Leute die ansprechen wollen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass man jetzt ist jetzt so mein Empfinden, also mit Wirtschaftsliberalen wollen die gar nichts mehr zu tun haben. So überhaupt nicht mehr. Stattdessen, glaube ich, ist eher der Fokus jetzt so auf enttäuschte Grünen-Wähler oder sowas. So kommt mir das
vor. Ja.
Also immer noch die gut Betuchten, aber die jetzt so ein bisschen so von dieser, ne, von den Idioten so ein bisschen abgeschreckt sind. Ja, ne, wir sind auch grün, nur in gelb gestrichen, so ungefähr. Ja, ja. Magenta jetzt.
Wir wollen den Klimawandel
wirtschaftlich
lösen.
So ungefähr. So,
genau. Aber nicht wirtschaftsliberal, sondern wirtschaftlich lösen.
Ja, wir kriegen das schon
irgendwie. Die Grünen ja eigentlich auch. Die wollen auch irgendwie. Also die FDP hat sich ja dafür gefeiert hier. Ja, wir haben jetzt ein marktwirtschaftliches Instrument mit der CO2-Bepreisung und das wird ja in Auktionen und bla. Und das ist ja dann alles irgendwie marktwirtschaftlich und so. Nee, nichts daran ist marktwirtschaftlich. Monopoly ist auch nicht marktwirtschaftlich, das Spiel. Also das ist ja vom Staat fest aufgelegte Regeln und natürlich bei Monopoly vom Hersteller des Spiels fest aufgelegte Regeln. Die Bank darf Geld drucken ohne Ende, bla bla bla. Und so. Also es ist das ist halt wie Oliver Janich damals gesagt hat. So, das soll die FDP sein, die es für einen Markt halten, wenn man Luft besteuert, also CO2, das ist für die ein Markt. Geisteskranke, Baller-Baller-Typen.
Einblendung jetzt.
Und das soll die FDP sein. Die das auch noch als Markt bezeichnet, wenn man Luft handelt, also CO2. Das ist für die ein Markt. Geisteskranke. Balla-Balla-Typen.
Haben wir die noch? Haben wir noch, ne?
Ich glaube, den haben wir noch,
ja. Ja, wundervoll, der muss jetzt rein.
Es ist halt buchstäblich genau so. Und also, die halten das echt für einen Markt.
Ja.
Wenn die irgendwas künstlich bepreisen.
Ja. Das ist die FDP. Aber wie gesagt, die FDP, die hat ja, wie gesagt, kein Fundament mehr. So, ich glaube, es ist wie in allen, es ist heiß, ne? Ja, ich glaube, es ist tatsächlich wie in allen, wie auf jedem Markt, da wo eine Lücke entsteht, da will sie geschlossen werden. Und mein Empfinden sagt mir tatsächlich, also ich habe tatsächlich wirklich so ein bisschen das Gefühl, dass da eventuell noch etwas auf uns zukommen könnte. Also ich habe jetzt nicht, dass ich irgendetwas weiß oder sowas. Man weiß natürlich, es gibt hier diese Bestrebungen hier von Frauke Petri, Team Freiheit und so weiter. Es gibt die Libertären, es gibt immer noch die PDV. Es gibt tatsächlich Leute, die sich diesbezüglich politisch engagieren möchten, für wie sinnvoll man das hält oder nicht, ist ja dahingestellt. Ich finde zum Beispiel, dass die Libertären, ja, also hier diese, die ja, das Afuera-Fest
ausgerichtet haben. Also, ich mein, was die halt dadurch erreichen können, dadurch, dass sie, ich weiß gar nicht, sind die mittlerweile eine offizielle Partei? Ich meine, die sind immer noch ein e.V., aber.
Weiß ich gar nicht.
Aber was sie halt dadurch halt erreichen, sie erreichen damit enorme Aufmerksamkeit, sie können Gelder akquirieren. Und sei es auch nur aus privaten Spenden, aber da ist halt mal eine Organisation, die Geld einsammeln kann, um dann irgendwas zu machen. So, das finde ich auch gut. So, aber weiß ich nicht. Also ich sehe die nicht über der 5%-Hürde, nicht zu meinen Lebzeiten.
Ich sehe sie jetzt da auch noch nicht, aber ich denke mal, es kann wahrscheinlich noch einiges an Überraschungen passieren. So, ich meine, genauso wie sich das BSW gebildet hat, aus der Linken heraus, ja, wird sich vielleicht auch irgendwann einmal etwas in Anführungsstrichen liberal-libertäres bilden können aus den Resten der FDP von mir aus Und vielleicht aus dem wirtschaftsliberalen Teil der CDU. Ja, also ich meine,
Wer ist denn noch da in der CDU im wirtschaftsliberalen Teil?
Wahrscheinlich keiner mehr.
Also ich habe gehört, die sind jetzt alle beim Bündnis Deutschland oder Werteunion.
Ja, vielleicht wird da ja was dran. So Werteunion glaube ich eher nicht. Aber nee, wie gesagt, ich glaube, ich könnte mir halt vorstellen, dass sich da tatsächlich noch mal irgendwann irgendetwas zusammentun wird. Ich meine, wir werden von solchen Nachrichten ja immer wieder überrascht. Ne? Auf einmal ist dann da das BSW und so weiter. Ne? Ich weiß es nicht. Ja, vielleicht wird auch ein gewisser Teil davon in der AfD Fuß finden. Hier dieser, wie heißt der nochmal? Ulrich Siegmund, ist das der Name von dem Typen aus Sachsen-Anhalt?
Sagt mir gar nichts.
Das ist der Spitzenkandidat in Sachsen-Anhalt. Mhm. Also ein relativ junger Mann, ich glaube so Mitte 30. Hasselhoff tritt ja jetzt nicht mehr an. Und dieser Siegmund, der ist also so, was seine Äußerungen angeht, klar, Etatist und klar, hier kein Libertärer. Der aber ja aus eigener Erfahrung heraus genau weiß, was du jetzt eben gerade beschrieben hast mit Friedrich Merz und was er nicht weiß. Mhm. Die Leute aus der AfD, die da jetzt aktiv sind, auch so ein Chrupalla und so weiter, die haben alle noch diesen Einblick, die alle wissen, was da passiert, die alle können das nachempfinden, was da passiert und deren Kenntnis ist tatsächlich, also die wissen das aus Überzeugung und aus Empirie, wenn das wegfällt, wenn wir das abstreichen, wenn wir das abschaffen, Gesetzregelung, irgendwas, Steuer von mir aus, dann wird es besser. Dann wird es einfach besser. So, ja. Und das steckt in den Leuten noch drin. Also daraus verspreche mir jetzt nicht, dass die den Staat abschaffen werden, aber was ich mir vorstellen könnte, dass sie tatsächlich dann irgendwann einmal den vielleicht diesen Gedanken tatsächlich mal implementieren, dass weniger Staat tatsächlich besser sein könnte, ob jetzt absichtlich oder nicht. Aber ich glaube, wenn man erst einmal loslegt, wenn man erst einmal anfängt und hier und da und dort Streichungen macht, also Gesetze abschafft, Regelungen abschafft, Steuern kürzt, Steuern streicht, wenn die Leute sehen, oh, hey, die Welt geht danach ja nicht unter, hey, es geht uns sogar besser, wow, es geht uns sogar viel besser, dann hat man ja Blut geleckt. So, und man muss den Leuten das Blut erstmal hinhalten, dass sie dann lecken können. Ne? Mhm. So, also, ne, wie gesagt, ich bin da überaus gespannt, was da noch passiert. Jetzt haben wir schon fast eine ganze Stunde durch. Wir müssen das Thema wechseln. Also Friedrich Merz hat uns 100 Tage Schmerz gebracht und es erklärt sich von selbst, denke ich. Darauf kann man kommen, so als Fazit zu diesem Thema. Aber du hattest ja noch ein anderes. Ich habe das ja gestern auch gesehen, fand ich sehr interessant.
Ja, ich habe das gestern nicht gesehen, das habe ich erst heute gesehen. Gestern war ich zu viel mit anderen Themen beschäftigt, beziehungsweise mit anderen Tätigkeiten.
Ja.
Du hattest aber auch was in die Richtung, oder? Ah, nee, das kommt
nicht danach. Ich hatte mir, es passt ja eigentlich immer noch zum Thema. Es geht ja jetzt hier um Bürgergeld versus Mindestlohn. Das ist
eine neue Studie von der Hans-Böckler-Stiftung. Da hat lustigerweise schon einer Grock gefragt auf X, wer ist denn die Vorsitzende und was ist ihre Vita? Ja. So, da stellt sich natürlich raus, ehemalige SPD-Politikerin, irgendwas mit Gewerkschafterin, hast du nicht gesehen?
Na, also, guck eine an. Die wird doch mit Sicherheit
Staatsadel
quasi. Stramm-neutral.
Stramm-neutral, Hans-Böckler-Stiftung. Ja, Bürgergeld, Einkommen bei Mindestlohnbeschäftigung deutlich höher als mit Grundsicherung. Zahlen zu allen Landkreisen und Städten, bla bla bla. Also deren These ist, also man hat ja die letzten Monate immer wieder gesagt, es lohnt sich nicht mehr zu arbeiten, weil das Bürgergeld ist im Prinzip genauso hoch wie das, was ich habe, wenn ich ganz normal arbeiten gehe. So, und da haben die jetzt gesagt, nee, ist nicht so. Du hast deutlich mehr, wenn du zum Mindestlohn arbeitest, als wenn du auf Hartz IV bist oder auf Bürgergeld. Und da haben sie mal drei Beispiele gemacht. Die finde ich großartig. Den Berechnungen zufolge kommt eine alleinstehende Person auf einen Abzug nach Einkommenssteuer und Sozialversicherung also im Schnitt auf 1546 Euro. Und er bekommt sogar noch 26 Euro Wohngeld. Mhm. Ja? Und damit kommt er dann auf 1572 Euro. Und haben dann im Vergleich angesetzt, 1015 Euro für Bürgergeld plus Miete. Da muss man aber dazu sagen, dass die Miete irgendwo bei 400, ja, es steht 52. Ja hier sogar 51 oder 52 Euro liegt. Also ein Preis für den du ohne Wohnberechtigungsschein, also wenn du nicht sowieso vom Amt lebst, mehr oder weniger, gar keine Wohnung bekommst.
Nee.
Also du bekommst, also klar, du kannst irgendwo in Chemnitz, kannst du eine Wohnung für 471 Euro haben oder 51 Euro, aber du musst dann halt trotzdem schon in München arbeiten, um dir das dann leisten zu können, so mehr oder weniger, ne? Oder beziehungsweise du kriegst halt in Chemnitz dann quasi keinen Job, du musst halt woanders. So, und da sagen die halt, du hast halt 500 Euro mehr, trotz wenn man sogar 18,36 Rundfunkgebühr dann abzieht, hast du halt 500 Euro mehr. Mhm. So, und das ist eigentlich noch so mit der realistischste Fall, weil hier relativ wenig Staatskohle reinfließt. Mhm. Nur 26 Euro Wohngeld, die du ja noch bekommst. Mhm. Und das haben die dann aber erweitert auf alleinstehende Person mit 5-jährigem Kind, arbeitet Vollzeit, 1.636 Euro im Monat. Ich weiß nicht, warum die Person mehr verdient.
Wegen
als die andere alleinstehende Person ohne Kind.
Wegen des Kindergeldes.
Nee, ist ja noch nicht dabei. Nee, hier steht nur Nettolohn.
Ah, okay. Gute Frage, weiß ich jetzt nicht.
Aber dann kommt ja, also 1.636 Euro.
Ja, wobei Betreuungskosten werden vielleicht abgezogen von der Einkommenssteuer.
Das kann sein. Ne,
also wahrscheinlich ist da Einkommenssteuer technisch etwas mehr rauszuholen, ja.
Aber da kommt ja noch drauf. Kindergeld,
ja.
Kinderzuschlag, Wohngeld und Unterhaltsvorschuss.
Ja.
Und damit rechnen die sich schön, dass du arbeiten gehst auf 2532 Euro, was übrigens einer Verdopplung des, also du kriegst deinen normalen Lohn, so, und dann geht der Staat hin und verdoppelt dir den einfach nochmal. Mhm. Und dann sagen die, guck mal, arbeiten lohnt sich, also weil wir verdoppeln ja dein Gehalt. Mhm. Und also es ist im Prinzip Hartz IV, also Bürgergeld, aber mit Arbeiten dafür. Also und da sagen die, ja okay, dann kommst du halt auf einen Lohnabstand von 749 Euro. Mhm. So, weil weil die halt komplett einfach mit Staatskohle beworfen werden. Mhm. So, und ein Ehepaar mit zwei Kindern und eins ist 5 und eins 14 Jahre alt, kommt dann auch, einer arbeitet nur auf 1.682 Euro Einkommen. Warum sich das schon wieder erhöht hat? Ich meine, das Durchschnittseinkommen erhöht sich ja nicht einfach so, nur weil man Kinder kriegt, aber gut.
Wenn du gemeinsam veranlagt wirst mit deiner Ehefrau, dann hast du ja mehr Freibeträge.
Hast recht, ja. Dann kommt das hin mit dem Netto. Das verfügbare Einkommen inklusive Kindergeld, Kinderzuschlag, Wohngeld beträgt 3.414 Euro. Also da wird aus 1.682 Euro, die du an Einkommen hast, als ehrlich arbeitender Mensch, werden dann 3.414 Euro. Und das ist ja 660 Euro mehr, als wenn du nur vom Bürgergeld leben würdest. So. Unter der Annahme, die Miete ist ultra günstig. Das ist ja die Annahme hier. Unter der Annahme, du wohnst quasi auf der Arbeitsstätte. Du brauchst keinen Transport, du brauchst kein Auto, du brauchst kein Bahnticket, du brauchst kein Benzin. Du musst das Auto nicht unterhalten, du musst es nicht bezahlen, leasen oder sonst irgendwas. Also unter der Voraussetzung bist du dann reicher. So. Also wenn wir dich komplett mit Staatskohle vollwerfen, dann lohnt sich Arbeiten wieder. So, das ist die Message, die herauskommt. Und es ist einfach, also für mich ist die Message eigentlich, das Bürgergeld ist doppelt so hoch, wie es sein müsste. Und die Steuern müssen einfach komplett weg.
Ja.
Weil ich sag mal, die geben dir quasi jetzt zwar auf dein Einkommen von 1.600, geben die dir nochmal 1.600 obendrauf.
Ja.
Aber das könnten sie ja auch sein lassen, indem sie einfach alle Steuern streichen, die dich ja belasten. Mhm. Also Stromsteuern, Einkommenssteuern, dies, das, bla bla bla. Also du zahlst ja, kann man ja auf Steuern, so ein Raub.com kann man das ja nachsehen. Mhm. Also ein Mindestlöhner zahlt im Schnitt ungefähr 50% Steuern und Abgaben. Mhm. So, das streicht das, dann hat der das doppelte Gehalt, auf das die ja sowieso aufstocken. Du hast weniger Bürokratie dazwischen, weniger Willkür und irgendwelche Leute, die dir Steine in den Weg werfen wollen und bla bla bla. Und es ist einfach.
Ja, aber dann hätte der Staat doch seine Existenzberechtigung verloren. Denk doch mal weiter.
Ja, es ist, sie rechnen sich das hier in einer wilden Art und Weise schön. Also wie gesagt, ne, also
Also für 450 Euro Wohngeld.
So eine Miete kriegst du halt nicht mehr. Also keine, du kannst nicht in Münchner vor Ort arbeiten und für. Klar, WG-Zimmer vielleicht.
Ja, ein okay. WG-Zimmer geht oder eine Studentenbude, aber ja. Ich habe auch gestern interessenhalber mal geguckt, ob es da hier im Rheinkreis Neuss etwas gibt. Und ja, ich sag mal so, Warmmiete für 40 Quadratmeter, das ist dann eher so im Bereich 600 Euro. Ja. Und dann bist du aber auch wirklich am Arsch der Welt. Ne? Ja. Es wird dann schon teurer, wenn du dann so näher an die Zentren kommst. Mhm. Ne?
Ja. Das ist schon, ich finde das wirklich bemerkenswert. Also.
Ja. Ja.
Und vor allem, wie gesagt, die Summe, die verringert sich ja noch. Also, weil du ja, als Arbeitnehmer hast du ja deutlich mehr Ausgaben als jemand, der den ganzen Tag auf der Couch rumliegt.
Und du hast natürlich eben auch entsprechende Gratifikationen nicht. Ne? Du kriegst ja eben als Bürgergeldempfänger, kriegst du hier eine Gratifikation, da eine Ermäßigung und so weiter. Ja. Das fällt ja alles gar nicht rein. Und was hier diese Berechnung zum Beispiel auch nicht beinhaltet, da habe ich Grock gestern mal gefragt, drin ist zum Beispiel nicht die Ersteinrichtung deiner Wohnung. Ja, das wird ja vom Amt auch übernommen. Das sind, ja, Pi mal Daumen sind das ja schon ein paar tausend Euro für Mobiliar, für Waschmaschine, für Schlag mich tot, was da alles zusammenkommt. Das fällt natürlich raus. Ne? Also diese Ersteinrichtung, die muss sich der Mindestlöhner ja erst einmal erarbeiten. Mhm. Ja, also kann man das eigentlich auch abziehen. Also es ist eigentlich nichts anderes als eine, ja, wie soll man sagen, Schönrechnerei, aber dazu muss man ja sagen, die Leute, die Bürgergeld empfangen, die leben das ja praktisch. Die leben ja praktisch dieses Leben vor und sagen sich, okay, pass auf, ich habe hier, ja, wie soll ich sagen, ich habe hier gewisse Opportunitätskosten, wenn du so willst, und für mich lohnt sich das schlicht und ergreifend nicht. Ich muss dazu sagen, was ich an dieser Grafik so richtig toll fand, dürfen wir die vielleicht einblenden?
Das weiß ich nicht.
Das weiß ich jetzt auch nicht. Aber weißt du was?
Nicht hier, aber ich weiß, was du meinst.
Weißt du, was das Geile ist? Ich hab mir diese Grafik so angeguckt, ne, und dann siehst du dann Single plus 500 so und so viel, Familienvater plus 600, alleinstehende Frau mit Kind plus 700 irgendwas. Und da dachte ich mir so, genauso sollte man eigentlich wirklich echte Stellenausschreibungen ausweisen. Mhm. Also, dass du nämlich nicht hier, schlag mich tot, 1500 oder was weiß ich, den Bruttolohn ausweist, sondern das, was du mehr hast von als ein Hartz-IV-Empfänger. Oder als
ein Bürgergeld. Dann darfst du aber nicht den Stundenlohn ausweisen, weil sonst.
Ja, dann steht dann da 3,50 Euro. Ja. Also faktisch gehen die Leute dann für 3,50 Euro arbeiten.
Ja.
So, und das wollen die halt nicht. Da denken die sich so, nee, warum? Warum? Dann gönne ich mir diese 3, dann kaufe ich mir diese für 3,50 Euro meine Freiheit.
Das ist halt,
aber das sollte man machen.
Wir sind ja schon fast auf Niveau von einem 1-Euro-Job, wo du 1 Euro dazu verdienen kannst, wenn du arbeiten gehst.
Ich sag nochmal, man sollte das genauso machen. Man sollte hinschreiben, hier, du gehst zum Mindestlohn arbeiten, das ist dein Gehalt, nämlich 500 Euro. Du gehst 160 Stunden im Monat arbeiten, dein richtiger Lohn sind 560 Euro für 160 Stunden. So, das ist doch die Wahrheit.
Ja,
doch,
ja,
das ist die Wahrheit. Es ist schlicht und ergreifend die Wahrheit.
Ich denke nicht, dass man das Bürgergeld als Basis nehmen sollte, um das, weil das eben wieder den Staat zementiert. Dann ist das Bürgergeld wie so eine Art bedingungsloses Grundeinkommen, das quasi jeder bekommt.
Ja.
Also, auch wenn du arbeiten gehst, bekommst du quasi dieses bedingungslose Grundeinkommen halt nur von deinem Arbeitgeber und nicht von und 3 Euro die Stunde obendrauf.
Ich will ja nur sagen, glaube, wenn man es denn so ausweisen würde, würden die Leute schon das kalte Kotzen kriegen.
Dann kriegen sie das kalte Kotzen.
So, und deswegen sage ich ja, sollte man das so machen. Ne? Und weißt du, wo die Leute auch kaltes Kotzen kriegen würden? Bei meiner Idee. Ne? Ich hatte davon erzählt, ich bin ja der felsenfesten Überzeugung, dass die Beitragszahler, also die Leute, die in die Arbeitslosenversicherung einzahlen, dass die in der Höhe dieser Abgaben Anspruch auf die Leistungen eines Bürgergeldempfängers haben sollten. Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, 100 Euro im Monat an die Arbeitslosenversicherung bezahle, dann sollte ich hingehen können und sagen, so, du 15 Euro die Stunde von mir aus Mindestlohn, du gräbst mir jetzt mal den Garten um. Und zwar für 100 Euro, bis der die 100 Euro abgearbeitet hat. So, und der Effekt ist folgender. Ich muss dann keine 100 Euro mehr an die Arbeitslosenversicherung bezahlen. Ja, ich bezahle die direkt an den Bürgergeldempfänger. Mhm. Und der Bürgergeldempfänger bekommt von sich aus kein Geld mehr von dieser, vom Staat. Also das, was er bei mir quasi abstottert.
Man überträgt ihn praktisch aus der Arbeitslosigkeit in ein Arbeitsverhältnis.
Genau, und zwar in einem Ausmaß, für das die anderen ja ohnehin schon aufkommen.
Mhm.
So, und ich glaube, das wäre was. Ich glaube, das ist zwar jetzt wenig libertär, aber das würde, glaube ich, so ein Gefühl dafür geben. Ja, also ich meine, alle denken ja nur an die Ansprüche der hier Bürgergeld.
Weil du brauchst ja ein libertäres Element. Du brauchst ja das Element, dass das Geld, was du ihm gibst, muss ja für ihn steuerfrei sein, weil sonst hilft es ja nicht. Sonst musst du ja wieder doppelt so viel verdienen,
um
ihn eine Stunde.
Es ist also natürlich steuerfrei. Es ist absolut steuerfrei, was du an ihn zahlst. Und was du an ihn zahlst, das zahlst du eben nicht an Abgaben.
Mhm, genau.
Also man entledigt sich so ein Stück weit dieses Konstruktes. Mhm. So, und ich bin mir sicher, so mit KI und Programmierung würdest du so eine App hinkriegen. Da haben beide eine App. Und das ist dann mit dem, weiß ich nicht, mit der Bürgergeldzentrale, mit dem Jobcenter verknüpft. Und dann sagt der eine, hier, ich buche dich. Hier, ich nehme deine Buchung an. Hier, ich habe dir 100 Euro gezahlt. Und ne, weißt du, was ich meine?
Ich finde die Idee wieder gut, aber wenn der Staat sie also
wenn der Staat sie umsetzt,
dann wird das wieder so, ja, das muss aber zumutbare Arbeit sein. Und der 26-jährige Afghane, der soll jetzt sich die Hände dreckig machen in deinem Garten.
Ja.
Das ist aber jetzt nicht zumutbar. Und
ich denke,
außerdem musst du dann auch für alle Arbeitssicherheitssachen aufkommen und so.
Ach.
Also der wird es halt wieder komplett im Arsch machen.
Ach, komm,
jetzt hab ich das Wort gesagt.
Ich
weiß, wie es laufen wird.
Ich denke, ja.
Eigentlich ist ja, was du beschreibst, ist ja im Prinzip der Übergang, wie ich das ja eben schon gesagt habe, von einem Mittelempfänger zum quasi Selbstständigen.
Ja.
Wobei, ja gut, dieser Zwang macht ihn nicht zum Selbstständigen, aber er könnte ja sagen, okay, es geht ja auch immer darum, wie viele Dienstleistungen, die du jetzt selbst erledigst, würdest du jemand anderem übertragen, oder wie viele Tätigkeiten, wenn das unkompliziert und günstig ginge.
Mhm. Pass auf, der Punkt ist doch folgender. Ich habe, wie gesagt, ich zahle 100, also ich jetzt nicht, aber wenn ich 100 Euro an die Arbeitslosenversicherung zahle, dann habe ich diese 100 Euro ja nicht mehr.
Ja.
So, und wenn ich jetzt allerdings für diese 100 Euro dann eine Dienstleistung bekäme, mir würden 3 Millionen Sachen einfallen.
Ja, eben.
So,
genau.
Und es gibt, wie gesagt, ich habe einen Garten und ich könnte sag ich mal, ich könnte jemanden gebrauchen, der da einfach mal mit mir hier den Garten umgräbt oder sowas. Also da wäre Bedarf da. Du brauchst, du musst es ja auch nicht jeden Monat machen.
Ja.
Aber wenn du beispielsweise, keine Ahnung, du kaufst dir irgendwo einen Kühlschrank, ja, dann brauchst du jemanden, der den Kühlschrank mit dir, was weiß ich, die Etage hochträgt oder sowas. Also Wege, Möglichkeiten gibt es da viele, sich so Arbeitsleistung zu holen. Und das würde natürlich, glaube ich, auch so den, ja, das wäre doch fantastisch, ne? Stell mal vor, dir würde jemand den Garten umgraben.
Ja, aber eigentlich brauchst du das halt wirklich nicht staatlich machen, weil das ist ja genau der Grund, warum es in einer absolut freien Marktwirtschaft keine Arbeitslosen gäbe.
Genau.
Es gäbe keine Arbeitslosen, abgesehen von Kranken, die jetzt, keine Ahnung, jemand ohne Arme und Beine, ja, okay. Wobei auch der kann geistige Tätigkeiten ausführen. So, und
den kannst du zum Beispiel als Troll engagieren.
Zum Beispiel. Oder einfach nur zum, setz dich da in die Ecke und erzähl mir einen Witz oder so. Keine Ahnung. Ist ja auch völlig egal, was ein Troll ist. Oder, ne? Aber es geht ja darauf, wie ich eben sagte, darauf hinaus, wie viele Tätigkeiten würde ich fremd machen lassen, wenn es einfach, unkompliziert und günstig wäre.
Ja.
Und jedem fällt da was ein. Jeder würde sagen, ich bin jetzt 65, ich habe jetzt keine Lust mehr, unterm Auto rumzuliegen, da rumzuschrauben. Lass das jemand anders machen. Oder, keine Ahnung, ich habe gar keinen Bock auf Gartenarbeit, lass das jemand anders machen. Oder ich habe keine Lust, meinen Haushalt in Ordnung zu halten. Lass das jemand anders machen. Oder, jetzt heute mit dem Hund gehen, gar keinen Bock, lass das jemand anders machen. Mhm. Wie oft denkt man sich sowas? Und wenn das jetzt einfach und unkompliziert halt möglich wäre, tatsächlich über so eine App, so du sagst, ich meine, gibt's ja es gibt so eine Handwerkerseite, wo du so Aufträge MyHammer, genau. Du brauchst im Prinzip so eine Art MyHammer für alles.
Ja.
Und kannst dann da deine Aufträge reinstellen und irgendwer sieht den Auftrag und denkt sich, oh geil, mach ich. ist mir das wert? Oder macht einen Gegenvorschlag mit einem höheren Stundenlohn oder sonst irgendwas. Sowas brauchst du im Prinzip und dann hast du keine Arbeitslosigkeit. Mhm. Jeder, der arbeiten will, findet dann irgendwas. Mhm. Und wenn es immer nur so Minijobs sind, also so kleine temporäre Jobs oder so. Und ich weiß nicht, wo das Problem da sein soll. Also das
wäre eine so fantastische Welt. Es wäre eine durchweg fantastische Welt.
Ich will das jetzt auch nicht zur Utopie erklären.
Ich aber.
Weil es wird ja halt noch Leute geben, die keinen Bock haben oder die...
Die sollen verhungern.
Ja.
Das haben wir jetzt nicht laut gesagt.
Für die gibt es ja dann immer noch Trottel, die für sie aufkommen. Guck mal, Karl Marx hat ja auch Friedrich Engels.
Ja.
Ist er Friedrich Engels? Ja, ich glaube
schon. Ich glaube schon.
Der ihn ausgehalten hat. Also es gibt ja immer Leute. Du brauchst
einen Öffner. Ja. Ach, da ist der. Auf meiner Seite. Ich sehe den gar nicht.
Es gibt ja immer Leute, die dann keinen Bock haben zu arbeiten und dann irgendjemand finden. Ich meine, Frauen hätten es da ja am einfachsten. Die suchen sich dann einfach einen Mann oder so, ne? So wie man es. Ich will jetzt nicht den Frauen Faulheit unterstellen oder so. Aber die hätten es halt wirklich easy. Aber ja.
Ja.
Aber die Idee ist grundsätzlich ganz, ganz gut, weil ich habe ein Problem mit dem Zwang halt, ne? Also du suchst dir ja nicht aus, dass du in so ein System geboren wirst und dann kriegst du halt alle Anreize, nichts zu tun, dich komplett auf Staatskosten aushalten zu lassen und du kriegst es ja auch einfach. So, es ist ja nicht so, dass du persönlich jetzt als Bürgergeldempfänger jemanden ausrauben
musst. Das
macht ja jemand anders.
Man muss ja sagen, ich denke schon, dass da draußen sehr viele, also auch unter Bürgergeldempfängern, Da sind Leute, die wollen arbeiten.
Ja,
und ich denke jetzt, da wird es mit Sicherheit hier da wird es mit Sicherheit Leute geben, die so RTL2-mäßig hier eine ruhige Kugel schieben wollen. Aber was machen die RTL2-mäßigen? Die machen natürlich immer Schwarzarbeit, ne? Das weiß man ja. Bürgergeld plus Schwarzarbeit, das ist ein Geschäftsmodell, davon leben die echt verdammt gut. So, und ich glaube, so total Verweigerer wie dieser eine, der Name ist mir entfallen, aber wir alle kennen den, diesen einen, der gesagt hat, ich habe in meinem Leben noch nicht gearbeitet.
Ja, ja.
So, ich meine, die wird es geben und
Arno Dübel.
Ja, genau, richtig, der Dübel. Gott hab ihn selig. Ich sag mal, das wird ja schon die krasse Ausnahme sein. Und ich glaube, so wie ich das mitgekriegt habe, Arno Dübel war ja irgendwie schon so sozial embedded in seiner Nachbarschaft und so weiter und hat da auch gearbeitet, jetzt nicht im klassischen Sinne, sondern der ist dann halt mal für die Oma mit dem Hund rausgegangen oder ist dann halt mal einkaufen gegangen oder so.
Ja.
Der hat eigentlich etwas getan, nur ohne daraus jetzt ein großes Geschäftsmodell zu machen.
Ja. Ne?
Aber letzten Endes ist jeder zu irgendetwas fähig und ich glaube daran, dass wirklich jeder irgendeine, wie auch immer geartete Fähigkeit hat, die von irgendjemandem nachgefragt werden würde, ja. So.
Und jetzt? Ja, und wenn's nur, es gibt im Internet, da findest du ja für alles ein Angebot. Und wenn es nur getragene Schlüpper verkaufen ist oder irgendwas, guck mal, so ein Drachenlord, der hätte es sich nicht komplett dumm angestellt, der könnte heute Millionär sein mit einem 84er IQ.
Ja.
Ja, ich meine, klar, es kann nicht jeder dann dieser Drachenlord werden und so, aber irgendwer findet irgendwo eine Nische, weil immer irgendwo skurrile Sachen nachgefragt werden. Selbst wenn ich gar nichts kann, kann ich immer noch Socken verkaufen oder so. Oder getragene Sneaker oder so. Es gibt für alles einen Markt und du brauchst für quasi keine Qualifikation für irgendwas heute noch und kannst trotzdem Geld verdienen. Also das ist... Es ist, wie gesagt, es sollen jetzt nicht irgendwie alle Socken verkaufen oder so, oder getragene Unterwäsche, aber es gibt noch hunderte andere Angebote, die irgendwie nachgefragt werden. Also wie gesagt, überleg dir irgendwas, wo du denkst, boah, habe ich heute keinen Bock drauf, würde ich gerne jemand anders machen lassen, aber dafür muss ich den fest anstellen und hier einen Vertrag unterschreiben und da noch eine Behörde fragen und hier noch irgendwie ein Zertifikat einholen und bla bla bla, damit ihr mir jetzt mal kurz einen Rasen mähen kann.
Mhm.
So, und das ist halt das, was alles komplett bremst und kaputt macht und warum es halt in der freien Marktwirtschaft keine Arbeitslosen gäbe und jetzt gibt es Arbeitslose.
Genau, weil wir ja im Sozialismus leben. Tatsache. Ja, Ich kann nicht mehr.
Jetzt habe ich hier einen kompletten Rant. Ich kann aber auch nicht mehr.
Ich bin komplett durch. Oh. Wir haben jetzt aber auch schon wieder anderthalb Stunden.
Ich muss das jetzt gleich noch, ich meine, so viel schneiden muss ich ja nicht, ne?
Ja.
Aber so vorne, hinten ein bisschen und ein paar gute Sachen, ein paar gute Takes raus fürs Intro.
Ja.
Aber das ist ja auch immer anstrengend.
Dann, ja, aber unten ist ein bisschen kühler als hier oben.
Unten ist ein bisschen kühler.
Hier oben ist gerade wirklich die Hölle. Ja. Oh, und mir tut der Popo schon wieder so
unfassbar. Heute Abend ein lecker Bierchen, ey.
Ja, das wird lecker. Ja, kommen wir zur abschließenden Werberunde, meine Damen und Herren. Ich nehme das einfach mal hier an mich.
Ach so, ja.
Hatte ich schon auf die aktuelle Ausgabe von Eigentümlich frei, Einblendung jetzt aufmerksam gemacht. Ich muss dazu sagen, ich habe ich letzte Woche schon darauf aufmerksam gemacht, ich fand diesen einen Artikel hier von Roland Woldag, den fand ich so fantastisch, den habe ich mir schon zweimal durchgelesen oder dreimal sogar. Da geht es halt hier um die Einordnung, ja, was hier gerade eigentlich los ist aus biblischer Sicht. Ich schwing da mit. So, und ich sage auch, wir müssen bis Ostern 2027 durchhalten. Warum? Das steht hier in diesem Heft beschrieben. Ferner würden Sie uns damit wirklich unterstützen, durch einen Kauf dieses Heftes, durch ein Schnupperabonnement oder durch ein Jahresabonnement. So, und dann haben wir hier ein wundervolles Buch, erschienen im Lichtschlag Buchverlag. Meine Damen und Herren, von Andreas Ehl bis zum letzten Schluck, ich sag mal Einblendung jetzt, ein wirklich sehr, sehr gutes Buch, das auch wirklich gut mit dem anderen Angebot korrespondiert, nämlich das von Quevrivino, das dort nämlich Zuschauer vom Dachtheken-Duett einen Rabatt bekommen, und zwar in Höhe von 15% auf alles, ja, und das ist nicht mal das Weinpaket, 15% auf alles, wenn Sie den Code Freiheit15 war das, ne, eingeben. Ja, ansonsten, Konferenz hatte ich schon, Stammtische hatte ich schon, Atlas-Initiative hatte ich schon, ich glaube, ich habe alles gesagt, was gesagt werden musste.
Ich hoffe, ich habe den Leuten nicht wieder so schlechte Laune gemacht.
Nö, ich finde gar nicht. Nö, also ich kann das nicht nachempfinden. Also ich habe keine schlechte Laune.
Nee, ich fand,
das
nicht.
War eigentlich ganz toll jetzt gerade wieder. So, das gibt ich mag ja die Kommentare.
Ja, ich liebe die Kommentare.
Der Herr Käufer bereitet aber keine gute Laune und Heiterkeit. Wobei einige Leute haben.
Haben wir uns das letzte Mal über Rentner aufgeregt?
Ja, wir haben uns über Rentner. Hören Sie mal, nehmen Sie das bitte, bitte nicht persönlich, dass wir uns über Rentner aufregen. Es ist schlicht und ergreifend.
Wir regen uns ja nicht über Rentner auf, sondern über das Rentensystem.
Genau, so wir regen uns über das Rentensystem auf und dass Sie, genauso wie wir, Opfer dieser Politik sind, das steht natürlich außer Frage. Sie alle haben das natürlich nicht absichtlich gemacht. Und wenn ich jetzt.
Aber wir haben keine andere Wahl gehabt, ne?
Sie haben keine andere Wahl gehabt, ja. Sie haben, was habe ich da gelesen? Ein Kommentar war bitterböse, hat sich da verabschiedet mit den Worten, ja, das lasse ich. Nehmen Sie das. Das ist nicht auf Sie bezogen. Ja. Sie hatten ja mit Ihrem Kreuzchen nie die wirkliche Wahl, ja? Das ist der Punkt. Ein Kreuzchen machen ist keine Wahl. Ein Kreuzchen machen ist.
Eine Abstimmung.
Eine Abstimmung und keine Wahl.
Eine Abstimmung, nehmen wir den großen Scheißhaufen oder den mittelgroßen Scheißhaufen?
Oder nehme ich den Scheißhaufen mit Schokostreusel oder nehme ich den Scheißhaufen mit Sahnetopping? Es ist ganz egal, ja.
Wenn Sie die Wahl hätten, würden Sie vielleicht keinen Scheißhaufen wählen, aber.
Man würde Sie trotzdem mit einem von beiden.
Ja. Das ist Demokratie.
Das ist Demokratie, so wie wir sie lieben und verstehen. Ja. Einblendung jetzt.
Es lebe die Demokratie. Es liebe die Demokratie.
Ja, es liebe die Demokratie.
In diesem Sinne, meine Damen und Herren, liebe Rentner, ich hoffe, Sie hatten Spaß. Wir hatten unseren, ja, vielen herzlichen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns dann hoffentlich nächste Woche wieder an dieser Stelle oder vielleicht auch schon morgen auf meinem Kanal Martins Wochenausklang. Da werde ich auch noch irgendetwas zu sagen haben. Da gehe ich, glaube ich, hier auf die Meldung von dem Rubio ein. Das fand ich nämlich sehr, sehr schön. Da haben wir gar nicht drüber gesprochen, aber es reicht ja jetzt auch. Wie gesagt, herzlichen Dank fürs Einschalten. Haben Sie ein schönes Wochenende, eine schöne Woche. Alles Gute, bis nächste Woche und tschüss.
Sozis in der Mehrheit sind, die Freiheit immer mehr abnimmt, wo Medien lügen Tag und Nacht, bis der Balken donnernd kracht, wo Wohlstand schwindet rasend schnell, kein Licht mehr will noch scheinen hell. Da braucht es einen neuen Wind, der durch die Köpfe weht geschwind. Drum schreiben wir den ganzen Tag, auf dass der Mensch erkennen mag, die Politik ist das Problem. Sie macht das Leben unbequem. Darum lies nun die Freiheitsfunken, auf dass du wirst ganz schnell betrunken vom Wunsch nach Recht und Autarkie und Reichtum auch so wie noch nie. Und bist du schon einmal dabei, fehlt nur noch eigentümlich frei. Im Heft, im Netz sind wir präsent, drum wert auch du unser Abonnent.
Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, wird Ihnen auch unser Magazin ganz sicher zusagen. Eigentümlich frei erhalten Sie als Einzelausgabe, Schnupper- oder Jahresabo, sowohl in gedruckter als auch digitaler Form. Den Link zu unserer Bestellseite finden Sie unter diesem Video. Wir sagen herzlichen Dank für Ihr Interesse.